Willkommen im GAP System Podcast für Medizin 3.0. Wir kombinieren moderne Medizin und neueste Erkenntnisse der Wissenschaft, um dich dabei zu unterstützen, dein vollstes Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Gründer der Medletics Academy. Mein Ziel ist es, durch Verständnis und alltagsorientierte Tools deine Gesundheit nachhaltig zu optimieren.
So, Sepp. Jetzt sind wir wieder hier, nach 10 Jahren.
Nach 10 Jahren hast du mich mal wieder eingeladen hier.
Ja,
ne?
Tatsächlich. Ich glaube, dich kennen ja super viele von YouTube und von Instagram. Und ich kenne dich ja auch noch von vor 10 Jahren, als wir so die Bodybuilding-Diät gemacht haben. Vielleicht finde ich irgendwie noch mal so ein Bild und das blende ich mal ein hier.
Du sahst richtig stabil aus, muss ich sagen.
Am Ende, ja. Ich habe mich nicht stabil gefühlt tatsächlich, sondern eher wie so ein wackeliges Brett. Und ich glaube, 3 Wochen später sah ich auch schlechter aus als vorher tatsächlich.
Passiert.
Und sorry an meine jetzige Frau. Die hat damals sehr unter mir gelitten an der Stelle. Aber lass uns noch mal so einen ganz kurzen Timecap machen, so von den letzten 10 Jahren. Jetzt nicht, was alles passiert ist, sondern wenn du dir dich so vor 10 Jahren angucken würdest, als wir uns kennengelernt haben, zu heute, was würdest du sagen? Ist es der gleiche Sepp? Ist es ein anderer?
Irgendwo ja, aber irgendwo auch komplett wieder nein, oder? Also so von außen glaube ich auch, dass du das vielleicht so ein bisschen mitverfolgt hast und wahrscheinlich würdest du ungefähr das Gleiche sagen. Also meine Werte, meine Einstellung zum Leben und so hat sich nicht großartig verändert, aber ja, meine Skills haben sich hoffentlich deutlich verbessert. Das ist das eine natürlich, ne? Meine Ziele haben sich vielleicht auch ein bisschen gewandelt und ja, grundlegend würde ich trotzdem sagen, bin ich immer noch der Alte. Also das sagen mir auch alle meine Freunde quasi, die sagen, Sepp, auch wenn du vielleicht ein bisschen mehr Erfolg hattest als der Durchschnitt so, über die letzten Jahre bist du immer noch auf dem Boden geblieben, bist immer noch der Gleiche und das ist mir auch quasi sehr, sehr wichtig, weil am Ende des Tages so, egal was für Erfolge man feiert, am Ende ist man halt einfach ein ganz normaler Dude so und in dem Fall, also in unserem Fall, sind wir halt einfach Typen, die sehr gerne über gewisse Themen reden, Hobbys haben, Leidenschaften verfolgen und ja, am Ende ja, sind wir halt im Grunde auch jetzt nichts Besonderes oder so, ne? Und genau so sehe ich das auch bei mir. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich über die letzten Jahre mich großartig verändert habe, jetzt im Nachhinein.
Das würde ich bedingt unterschreiben. Also ich glaube so dieses mit deinen Werten und Co., ich glaube schon, du hast sehr die gleiche Art wie damals, absolut. Ich meine, wir haben jetzt sehr lange ja nicht persönlich miteinander geredet. Aber wenn ich mir angucke, damals Natural-Bodybuilder, dann bist du so komplett in dieses Content-Thema eingetaucht, was dann zwischendurch bei Social Media derjenige, der die Leute unterrichtet hat, quasi indirekt mit dem Social-Media-Content, die Social-Media-Content gemacht haben irgendwie. Also das heißt, du hast sehr tiefen Content gemacht, was wir ja zum Beispiel auch machen. Aber du bist so von diesem Natural-Bodybuilder hin zum Unternehmer mit mehreren Firmen, mehreren Marken gekommen. Was hat dich da angetrieben?
Ja, im Grunde habe ich das damals ja auch irgendwo auf einem kleineren Level genauso gemacht. Also ich habe YouTube-Videos gedreht, ich habe sehr hart trainiert, tue ich immer noch und ich versuche immer noch besser zu werden. Und damals war mein Business ja Coaching und Personal Training. Und jetzt ist mein Business Evo Sports Fuel oder Evo Land oder Wettkämpfe, die wir veranstalten. Und im Grunde auch mein Alltag hat sich gar nicht so krass gewandelt. Klar, ich habe mit mehr Leuten zu tun. Früher habe ich sehr viel alleine gemacht. Aber im Grunde sieht mein Tagesablauf recht ähnlich aus. Content drehen, Ideen finden, trainieren, an Projekten arbeiten. Keine Coachings mehr, ja, aber dann halt an diversen Unternehmen arbeiten. Und die Entwicklung, also wie hat sich das Ganze entwickelt? Es war nie wirklich geplant, dass ich überhaupt in diese Richtung mich entwickle. Also ich dachte früher, ich werde jetzt irgendwann vielleicht bei Porsche oder bei BMW oder bei Mercedes arbeiten. Ich habe früher Maschinenbau studiert in Aachen und mein Ziel war es dann natürlich irgendwie vielleicht neben dem Studium Geld zu verdienen, mich selbst zu finanzieren und so. Aber ich hätte niemals gedacht, dass sich das so entwickelt und jeder Schritt kam eigentlich nach dem anderen. Also irgendwann zum Beispiel, wie das mit den Supplementen angefangen hat. Irgendwann habe ich halt beschlossen, Evo zu gründen, weil ich der Meinung war, dass halt keine Subbrand meinen Ansprüchen genügen kann oder genügt. Ich bin ja selber Profisportler und so ist das Ganze halt entstanden. Und wie das zum Gym gekommen ist, auch wieder ähnlich. Also es war nie vorher geplant. Klar, die Vision hatte man, ja, aber es war nicht so, dass ich sage, ey, ich gründe jetzt Evo und 2 Jahre später baue ich jetzt einen riesen Gym. Das kam halt wirklich, ich will nicht sagen, per Zufall in mein Leben, aber es hat sich halt einfach angeboten und ich habe quasi diese Chancen ergriffen. So kann man das, glaube ich, bestmöglich formulieren, ja.
Gab es irgendwie so einen Wendepunkt, wo das angefangen hat? Also ich glaube, die erste Firma war ja jetzt Evo Sports Fuel.
Genau, oder? Ich hatte ja mein Einzelunternehmen quasi. Ich war ja Coach und PT und alles. Hatte meine E-Books. Mhm. Und wenn man jetzt im Nachhinein so überlegt, war das echt ein cooles Business, weil ich habe eine sechsstellige Anzahl an E-Books verkauft und das über meinen eigenen Kanal. Also ich habe keine Placings gehabt bei Thalia oder hatte keinen, der mitverdient hat. Ich habe auch keine Ads geschaltet. Also im Prinzip war Umsatz gleich Gewinn. Das war natürlich sehr, sehr interessant damals so als Business Case. Aber das hat quasi auch alles finanziert, was wir später gemacht haben, weil Supplement-Business ist natürlich sehr kapitalintensiv. Du musst voll oft in Vorkasse gehen und du brauchst, wenn du viel Umsatz machst, natürlich auch erstmal viel Eigenkapital im Unternehmen. Und das Ganze wurde halt durch die E-Books finanziert. Das heißt, ich hatte schon, bevor ich Evo gegründet habe, schon ein sehr stabiles Einzelunternehmen mit, ich sag mal, Gewinnen, die viele Konkurrenzunternehmen im Supplement-Bereich im Jahr nicht mal insgesamt fahren können aktuell, wegen den Rohstoffpreisen und den sehr niedrigen Margen, die im Supplement-Bereich halt so vorherrschen. Genau, deswegen hat sich das dann mehr oder weniger von dem E-Book-Business dann Richtung Evo Sports Fuel, also Richtung Supplemente entwickelt.
Was hat so ein E-Book gekostet?
Damals, ich glaube, 39, aber es gab immer Rabatt.
600.000 verkaufte, kann man jetzt ja hochrechnen, ja.
Sechsstellig.
Ja, ja.
600.000 ist ja dann irgendwo eine mittlere sechsstellige Zahl. Ja, das kannst du dir dann selber überlegen, wie das dann aussieht mit den Zahlen.
Ja, krass, aber das ist, also um dir einen Vergleich zu geben, ich habe ein Buch geschrieben, vor 2,5 Jahren, der Blutwertecode, das ist rausgekommen und 2 Tage später war es auf der Spiegel-Bestsellerliste, auf Platz 3. Ja, Hammer, aber finanziell deutlich weniger leistungsstark, sagen wir mal.
Weil Leute mitverdienen.
Absolut.
Wenn du zum Beispiel über Amazon verkaufst, dann hast du natürlich Amazon FBA vielleicht, ne? Oder safe. Wenn du über Thalia verkaufst, musst du natürlich halt einfach die Kosten irgendwo mittragen, die ein lokales Geschäft nun mal so verursacht, ja? Und ich habe damals einfach ein Buch geschrieben und habe es verkauft. That's it. Mhm. So, ich habe auch nie gedacht, dass ich damit, oder ich hätte niemals erwartet, dass ich so viel Umsatz damit fahren kann. Aber ich habe über Jahre, glaube ich, sehr viel Mehrwert den Leuten gegeben. Und die Bücher kamen auch extrem gut an bei den Leuten. Ich hatte immer super viele Reviews, habe denen meine Story reingepackt und so. Das Produkt war für damalige Verhältnisse auch gar nicht so teuer, weil es eigentlich mehr oder weniger ein Selbstcoaching war. Also du hast es gelesen, du hast es hoffentlich dann verstanden. Ja, ich habe mir Mühe gegeben, damit man auch die Inhalte natürlich gut versteht. Und auf dieser Basis hättest du dich halt selber coachen können. Und wenn du mal vergleichst, wie viel ein Coach kostet, ich meine, du warst bei mir damals im Coaching, ne, ist ein bisschen teurer. Klar, du wirst natürlich angeleitet und du hast den mentalen Support und Coaches ergibt absolut Sinn in gewissen Szenarien. Aber im Grunde war das schon für die Leistung, die du bekommen hast, schon recht viel. Ich meine, hätte mir vor 20 Jahren, ich trainiere mittlerweile seit über 20 Jahren, jemand das so gebündelt gegeben, hätte ich auch, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht 200 Euro dafür gezahlt. Also wenn ich gewusst hätte, dass mir das so viel bringt. Ne? Klar, weiß man natürlich bei dem Buch nie.
Da kommt mir jetzt was in den Sinn. Trainingspedia? Gab es das nicht auch mal?
Es gab das Muskelpedia.
Muskelpedia.
Genau, das war mein Videokurs.
Ja,
genau. Safe, genau. Das war 2016. Also ich habe mit YouTube 2014 begonnen und ich habe irgendwann gemerkt, dass die Leute aus einem einzigen Video oftmals vielleicht die wichtigsten Elemente rausziehen können, aber wenn der Kontext fehlt, ist es sehr schwierig. Wenn ich zum Beispiel über Trainingsintensität rede, dann ist es auch ziemlich entscheidend, dass du Volumen und Frequenz und Übungsauswahl und andere Themen irgendwo im Hinterkopf hast, ne? Und das kannst du auf YouTube nur sehr schwer machen, weil du quasi immer wieder neue Zuschauer erreichst. Klar, du hast deine Abonnenten, die gucken sich vielleicht jedes Video an, aber es sind die wenigsten, ne? Und damals war das halt einfach so, okay, viele Leute haben immer noch Probleme damit, ich bastel einen Kurs und dort kann man von A bis Z alles lernen, was man lernen muss, um eben bestmöglich in Form zu kommen, seine Gesundheit zu maximieren, Fett zu verlieren, was auch immer. Und das war ein Videokurs und 2 Jahre später, also 2016 kam der Videokurs, 2018 kamen dann meine Bücher raus, nach und nach. 2018, 2019 und ich glaube 2020. Drei verschiedene Bücher, die ich dann auch geschrieben habe, genau.
Ich glaube, der große Unterschied zu diesem Self-Publish-E-Book-Thema und mit einem Verlag schreiben, ich glaube, das gibt einem eine andere Glaubwürdigkeit am Ende natürlich nochmal nach draußen. Klar. Aber ich glaube, das Buch von mir hat irgendwie in der Buchhandlung oder online bei Amazon irgendwie so 22 Euro kostet und ich habe irgendwie pro Buchverkauf so 3 Euro oder sowas bekommen.
Überleg mal.
Ne? Das musst du mir überlegen, das ist halt, und die Leute denken immer so, krass, das Buch ist jetzt in der, ich glaube in der 9. Auflage oder so, also schon ziemlich, ziemlich weit, also echt viel
ziemlich erfolgreich,
absolut. Aber trotzdem ist jetzt nicht so, dass man da krass mega viel Geld am Ende mitmacht. Ne?
Ja. Du hast den Trust natürlich und du hast die Reichweiten, die du dann sonst vielleicht nicht hättest. Aber in meinem Fall war es ja so, ich fange damit an und hey, es funktioniert ja hervorragend, die Leute sind happy, ich bin happy. Ich habe auch sehr viele Anfragen bekommen von Verlagen. Und die haben mir natürlich das auch immer so gepitcht nach dem Motto, mit uns hast du mehr Reichweite, mit uns wirst du mehr verkaufen, mag sein. Aber ich glaube nicht, dass der Gewinn am Ende genauso hoch gewesen wäre, oder? Was sagst du?
Ja, Vermutlich nicht. Auf gar keinen Fall. Ja. Die Frage, die ich mir, glaube ich, stelle, wenn das so lukrativ war, was war dann der Wendepunkt zu sagen, ich gehe jetzt nochmal einen ganzen Schritt weiter und lass dieses Lukrative sein und mache was, was, wie du es gerade eben gesagt hast, so ein bisschen wie die Erfüllung für dich selber ist, weil du die Produkte baust, die du eigentlich ja selber haben wolltest, ehrlicherweise. Was, also gab es da so einen spezifischen Wendepunkt? Gab es da irgendwas, was dich super krass getriggert hat? Ich könnte das in der Medizin bei mir, wann ich das Standardsystem verlassen habe und was anderes gemacht habe. Jetzt gibt es wieder Leute, die das hören und darunter schreiben, oh, der macht gar keine Medizin mehr. So, doch, macht er noch. Aber das ist so, die Leute verstehen immer, was sie wollen. Ich könnte diesen Wendepunkt ganz klar benennen. Gab es sowas?
Es waren mehrere Punkte eigentlich. Also ein großer Punkt waren Laboranalysen. Also ganz viele verschiedene Brands haben immer und immer wieder Werte gefaked. Zum Beispiel bei Whey-Protein gibt es verschiedene Rohstoffe. Ganz grob erklärt, WPC-80 oder was auch immer. Ne? Und diese Proteine-Rohstoffe haben in der Regel immer zum Beispiel 80 Gramm Protein. Ohne Flavor, ohne Emulgatoren, ohne gar nichts, ne? Ohne Laktase, 80 Gramm. Wie kann dann ein Hersteller sagen, mein Whey-Protein hat 85 Gramm Eiweiß, wenn der Rohstoff hinten deklariert, Whey-Protein-Konzentrat ist? Geht ja nicht. Ne? Das hat mich schon tierisch genervt und das war so ein Punkt, wo ich dachte, das kann ja eigentlich nicht sein. So, du kannst ja nicht irgendwas verkaufen, was eigentlich, ja, mehr oder weniger ein Scam-Produkt ist. Und das war so ein Punkt. Oder auch die Zusammensetzung gewisser Produkte, also Kollagen in Proteinriegeln, finde ich immer noch halt einfach nicht so optimal, weil die Dosis, um eine mögliche Wirkung zu erzielen, ist sehr, sehr niedrig. In so einem 14-Gramm-Bar, wie viel Kollagen ist da drin? 2-3 Gramm. Schau dir mal an, wie die Dosis normalerweise in der Wissenschaft ist, beziehungsweise wie die meisten Hersteller Kollagenpeptide sonst verkaufen oder in welcher Dosis, meistens 10, 15 Gramm. Da werden 3 Gramm ziemlich wahrscheinlich gar nichts bringen und für die Proteinsynthese ist es halt auch eine sehr, sehr schlechte Proteinquelle. Ja, und das waren halt verschiedene Produktdefizite, die so auf dem Markt vorherrschten, die mich schon so ein bisschen störten. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, ich versuche es mal selber. Ne? Und dadurch, dass ich auch finanziell nicht mehr abhängig war von Sponsoren, damals schon nicht, schon 2017 und 2018 eigentlich nicht mehr, weil ich durch meine eigenen Businesses schon so viel Geld verdient habe, dass selbst ein sehr, sehr lukrativer Sponsoring-Vertrag nur einen kleinen Anteil von dem ausgemacht hat, was ich sonst an Income hatte, habe ich mir gedacht, machen wir das Ganze selber. Und es ist natürlich auch deutlich cooler, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen du auch gerne Zeit verbringst. Das ist ein absolutes Luxus und das ist wahrscheinlich der größte Luxus, den man haben kann. Ja, wenn man wirklich morgens zum Beispiel ins Büro kommt oder einen Skype-Call hat oder was auch immer, Skype gibt es ja gar nicht mehr, ein Teams-Meeting, wie auch immer, und mit Leuten zusammenarbeiten kann, die man feiert, mit denen man auch Erfolge feiern kann und wo man wirklich auch denkt, ey, wenn ich jetzt die extra Meile gehe, vielleicht muss ich das für mich gar nicht mehr tun, aber ich tue es für die, damit die vielleicht ihre Träume erfüllen können. Und das wiederum ist ein anderer Antrieb. Ne? Also die ersten Jahre, muss ich sagen, war es natürlich sehr stark darauf fokussiert, auf der Business-Seite natürlich mit Produkten, die man selbst feiert, von denen man überzeugt ist, Geld zu verdienen. Aber mittlerweile ist es so, dass ich mehr oder weniger versuche, meinen inneren Kreis mitzuziehen. Hat sich so ein bisschen geschiftet. Ne? Und das war natürlich auch eine Riesenmotivation, diese Businesses zu starten. Und ich muss sagen, das erfüllt einen deutlich mehr. Also alleine Geld zu verdienen ist auch cool, ne? Spricht nichts dagegen, aber mit guten Leuten das Ganze zu machen und Mehrwert zu stiften und den Leuten was zurückzugeben, durch unsere Events zum Beispiel, die wir machen, erfüllt einen schon einen Ticken mehr, würde ich sagen. Nicht nur einen Ticken, sondern deutlich mehr. Ja.
Safe, das haben wir ja im Vorgespräch eben auch schon gehabt, dass irgendwie der Luxus ja irgendwann kommt, wenn man, und das, ich habe es eben schon gesagt, soll gar nicht arrogant klingen, aber wenn man nicht so auf der Trigger nicht mehr das Geld verdienen ist, sondern was zu verändern, was zu schaffen und am Ende auch die Dinge zu machen, die einen selber erfüllen und die Spaß machen. Und klar, das ist natürlich, da spielt der Mensch, mit dem man das zusammen macht, natürlich am Ende eine entscheidende Rolle. Gab es irgendwie so einen Moment, wo du gemerkt hast, das funktioniert mit Evo? Oder war das ein Großteil am Anfang so Riesendruck und du wusstest nicht, in welche Richtung geht das? Gab es da so einen Punkt, wo du gemerkt hast, so, okay, das scheinbar funktioniert die Idee von mir doch ganz gut.
Ja, ich meine, für mich war das damals fast schon ein No-Brainer, weil ich ja wusste, dass meine Community auf jeden Fall sehr happy ist mit dem, was ich tue. Auf der einen Seite durch die Videos, die ich drehe, auf der anderen Seite die Produkte, die ich verkaufe. Das, was ich tue, also egal, ob es jetzt ein E-Book ist oder egal, ob Subs sind, ich tue das immer mit bestem Wissen und Gewissen. Und das mache ich schon seit über 12 Jahren. Ich habe mich also nie verkauft. Ich habe nie Werbung für Dinge gemacht, die ich nicht gefeiert habe. Und deswegen dachte ich mir, hey, ganz ehrlich, meine Leute brauchen sowieso Subs. Warum dann nicht von mir die Subs beziehen, wenn ich noch sicher gehen kann, dass sie vielleicht noch reiner sind als der Schnitt und dass die Werte noch besser sind oder dass die noch ausgeklügelter sind. Es ist ja eigentlich ein No-Brainer, weil ich werde es denen erklären, ich zeige ihnen die Daten, ich versuche wie immer rational und auf Basis von Studien zu argumentieren und wenn es dann angenommen wird, dann wird es angenommen und wenn nicht, dann nicht. Klar, ist ein Riesenrisiko mit dabei gewesen, so von außen betrachtet, aber in meiner eigenen Welt war das schon mehr oder weniger ein No-Brainer und Im Grunde hat sich das auch mehr oder weniger so gezeigt, dass wenn du den Leuten halt die Produkte gut erklärst und denen wirklich auch die Daten vorlegst, dann werden die es mehr oder weniger appreciaten. Also die werden es zu schätzen wissen, hoffe ich zumindest, und dann vielleicht das nächste Mal Proteinpulver bei mir kaufen. Ne? Und das Coole ist, glaube ich, bei uns, ich nehme die Produkte ja selber ein und wir haben super viele Profisportler, die das auch tun. Ich könnte nicht ein Produkt nehmen, wo ich weiß oder wo ich nicht weiß, ob jetzt Schwermetalle enthalten sind oder nicht. Das geht halt nicht. Ich könnte die Produkte auch nicht meinen Eltern geben. Das wird nicht so funktionieren. Und ja, um deine Frage zu beantworten.
Ich glaube, jetzt ganz provokativ formuliert, weil das ist jetzt sicher was, was irgendjemand denken wird, der zuhört, denkt so, ja gut, aber das kann ja jetzt jeder behaupten, dass man die Produkte selber nicht nehmen könnte, wenn sie schlecht wären. Am Ende machen ja bei Social Media super viele Leute irgendwelche Produkte, die Care sind. Wir haben gerade eben über einen Kreatin, was nur für Frauen ist, geredet, klar, was ja biochemisch überhaupt keinen Sinn
ergibt. Aber so, bei uns kommt, glaube ich, noch dazu, dass ich ja selber noch aktiver Profisportler bin. Ich müsste quasi das Produkt in die Kamera halten, es einnehmen und es wieder rausspucken. Das wäre sozusagen so die beste Option, weil ich glaube, als Profisportler generell tickst du ein bisschen anders. Ja. Für dich sind die letzten, also für mich zumindest und für alle, die wir sponsoren, die sehr, sehr wirklich akribisch das Ganze machen. Und wenn du halt das auf naturaler Basis tust, dann hast du keine Peptide, keinen Stoff, gar nichts, um halt quasi irgendwas zu kompensieren. So, ne? Und für mich sind 1-2% entscheidend. Also für mich persönlich. Ich würde lieber immer die 100% als die 99% wählen. Und das ist natürlich klar am Ende auch eine Vertrauenssache. Man kann mir immer vorhalten, du konsumierst aber ganz andere Produkte, aber im Grunde, ja, ist es, glaube ich, nochmal ein Ticken mehr, wenn es jemand macht, der quasi, dessen sportlicher Erfolg auch davon abhängt, weißt du, wie ich das meine? Mhm. Ja, aber du hast natürlich absolut recht, theoretisch könnte ich es auch nicht nehmen und so tun, also.
Ja, ganz rein logisch, ich glaube, also deswegen sagte ich eben, das ist provokativ, weil ich glaube das nicht so, ja, und ich kenne dich ja jetzt schon seit ein paar Jährchen, ich würde jetzt sagen, du hast dich nicht sonderlich verändert, also klar, außer das, was ich gerade eben alles gesagt habe. Also ist ja eine positive Sache, sonst würden wir ja nicht hier sitzen. Aber klar, logisch betrachtet wird es natürlich auch keinen Sinn ergeben, Produkte zu machen, die man selber braucht. Und ich glaube, das ist so, und da können wir ganz am Ende nochmal drauf kommen, weil das ist so, ich habe schon mehrere Angebote bekommen, eine Supplement-Brand, aber ich mache es immer nicht am Ende des Tages, weil ich das Gefühl habe, so das dekreditiert oder diskreditiert am Ende meine Laufbahn als Arzt in Anführungsstrichen, weil man irgendwie am Ende nur über die Sachen redet, aber lass uns da gerne am Ende nochmal reingehen, weil ich glaube, das ist ein Thema, was super nischig ist und für
gerne
Leute, die dich sonst nicht hören und mich in so einem Kontext sonst so auch nicht hören, ich kann mir vorstellen, dass das für die am Ende total spannend ist und ehrlicherweise ist es für mich auch einfach spannend, da deine Meinung zu hören. An der Stelle vielleicht ein ganz kurzer, ich habe mit einer Mitarbeiterin von mir gestern gesprochen, und musste sehr schmunzeln, als wir per Zoom geredet haben, weil sie dann mit einem Proteinriegel in der Hand da saß und das war euer Kokosriegel.
Yeah!
Und ich Shoutout musste so lachen. Und dann meinte ich zu Ines war das, und musste ich total lachen.
Ines,
und meinte Ines, so, ne? Ja,
Ehrenfrau. Ines.
Und dann meinte sie, ja, das hat Melina mir empfohlen. Das ist eine andere Mitarbeiterin von mir. Ja,
also, du bist mir immer sympathischer. Ich wusste schon damals, dass du ein guter Typ bist.
Scheinbar da haben schon mehr Leute das probiert als ich tatsächlich. Ich habe früher mal ihr hattet mal diese Riegel mit dem Venom drauf. Ja, diese Double, ja. Triple,
Chocolate. Genau, wir hatten mal eine Kooperation mit Sony für den neuen Venom. Er ist jetzt nicht mehr neu, aber damals war der neu. Und genau, da haben wir so eine Venom Triple Chocolate Edition gemacht. Weil Venom halt Schokolade und Gehirne gerne isst. Und das war so.
Daher kam das.
Deswegen Triple Choc, ne? Hat aber keiner gecheckt.
So richtig, ja.
Ich so auf meinem, in meinem Handy, in meiner Handy-App schön alle Ideen, so, okay, wie könnte man das jetzt kombinieren? Und am Ende, ja, hat es keiner gecheckt, dass Venom gerne Schokolade isst. Und genau deswegen ist es halt Triple Shock gewesen. Ja.
Aber es war trotzdem eine sicke Kooperation. Also von daher war das
crazy,
für euch sicher nicht verkehrt, dass Sony ankommt. So,
ja, ne? Ja. Also,
aber es muss ja eigentlich dann irgendjemanden bei Sony gegeben haben, ja,
das war genau
der
so
eure Sachen konsumiert hat,
ja,
oder?
Ja, genau. Es war ein OG-Follower, würde man sagen. Ne? Also jemand genau wie du, der mich schon so ein bisschen länger kennt und dann hat er irgendwann mal gehört, hey, der Sepp, der hat ja eine Supplement-Firma gemacht. Ich frag mal an. Ja, weil die hätten ja auch mit jeder anderen Sub-Brand eine Kooperation machen können. Die können sich das ja aussuchen. Für uns war das am Anfang, Alter, das ist doch nicht deren Ernst. Ich meine, das muss doch ein Scam sein, ja. Es gibt da diese Mails vom, weiß ich, nigerianischen König, der dir halt 10.000 Euro geben will, wenn du ihm aber nur 2.000 geben musst, damit er sein Bankkonto aktiviert, irgendwie sowas. Ne? Ist ja heutzutage echt, so nervig, ne? Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall war das für mich auch so ein Moment, wo ich realisiert habe, krass. Also, weil wir ja sehr stark in unserer Nische sind, ne? Also, dass wir außerhalb der Nische auch ein bisschen bekannt sind, war mir damals nicht so bewusst, aber der Typ kam ja auch aus unserer Nische, ne? War halt selber ein Lifter, also jemand, der gerne trainiert.
Aber ich glaube, da muss ich dich berichtigen, weil, also ich glaube, also vielleicht wart ihr damals in eurer Nische. Aber wenn ich mir jetzt gerade angucke, von wem ich gerade geredet habe, dass die eure Riegel gegessen habt, die sind nicht in eurer Nische.
Das freut mich sehr.
Also ich würde schon sagen, dass das, also klar sind die Sachen ja mittlerweile auch beim Rewe und sowas alles oder Edeka oder so. Also,
genau, Rewe sind wir quasi mit einer anderen Brand, die einzige Brand, die im Nationallager ist. Mhm. Und die andere Brand kennt wahrscheinlich jeder, weil es die größte ist, ne? Also muss ich gar nicht erwähnen. Und mittlerweile sind wir aber auch im Edeka und im Globus immer mehr vertreten. Uns gibt es ja erst seit 3 Jahren. Also wir bauen uns die ganzen Strukturen ja erst auf.
Also so, wie viel seid ihr?
Ich will es gar nicht wissen.
Lass mich mal schätzen.
Also es gibt verschiedene Businesses, ne? Also nur Evo Sports Fuel jetzt oder mit dem Gym? Weil,
nee, nur, also die Leute, die im Gym arbeiten, also oder die für die Brand des Gyms arbeiten, haben die auch was mit Sports Fuel zu tun, nee, oder gar nicht? Nee. Der dann nur Sports Fuel?
Nur Sports Fuel sind wir ungefähr 9.
Krass, das geht aber, ja.
Ja,
ja. Krass, 9 ist aber, also wir sind auch 9.
Ihr seid auch 9.
Wir sind auch 9.
Mega.
Ja. Aber ich glaube, ihr werdet mehr Umsatz machen als wir.
Vielleicht, weiß ich nicht. Land, also das Evo Land, das hat viele mit. Also insgesamt sind es, glaube ich, mittlerweile 45.
Boah,
Leute, krass, die ich halt mehr oder weniger, für die ich sorgen muss. Also ich die sorgen auch für mich,
also
aber.
Managst die Firmen alle oder managst du nur eine?
Ich habe Manager, also ich habe CEOs installiert jeweils. Zum Beispiel, das Evo Land wird von einer anderen Person geleitet als Evo Sports Fuel. Das mache ich auch selber mit dieser Person, also sind Co-CEOs. Ne? Aber die ganzen einzelnen Projekte könnte ich nicht komplett betreuen. Also naja, das Tagesgeschäft kann ich nicht machen.
Das ist logisch.
Ja,
das ist
genau. Logisch. Ja, aber ich bin derjenige, der dann für die Strategie und die Vision und für die Mission zuständig ist. Ne? Und am Ende bin ich auch derjenige, der dann halt immer den Kopf hinhalten muss, wenn irgendwas mal nicht funktioniert. Also ich trage für all die Projekte am Ende des Tages natürlich auch die Verantwortung, ganz klar. Aber zum Beispiel unsere Wettkämpfe, damit habe ich dieses Jahr gar nichts mehr zu tun gehabt. Klar, ich muss natürlich ein bisschen Promo machen. Ich mache auf Instagram Reels und Stories und
das
all
macht
das
André.
Zeugs.
Bitte? Das macht André.
Nee, das macht, also André den Wettkampf, nein, ja. André macht nur Head Judge.
Ah,
der ist quasi nur der.
Mit dem hatte ich mal Kontakt irgendwie vor ein paar Jahren, ja. Mit dem habe ich mal geschrieben bei Instagram tatsächlich. Ja.
Auch ein super Typ. Auch ein Typ, den ich quasi seit 12 Jahren kenne. Durch den Sport haben wir uns kennengelernt. Wir waren 2014 das erste Mal auf der Bühne beide. Damals habe ich gewonnen so sind wir halt.
Ich glaube, so in der Nische oder in der Bubble kennt die Geschichte von ihm fast jeder wegen seinem Herzthema.
Ja, ist auch eine krasse Story, ne?
Safe, auf jeden Fall. Und krass, dass man sich da so durchkämpft, weil das ja schon ein Riesen, also rein medizinisch gesehen jetzt, ne, das ist ja ein Riesenleidensweg am Ende des Tages, ne?
Ja. Er hat ja quasi alles verloren, ne? Und dann startest du nicht bei 0, sondern bei -10. Da musst du erstmal auf Normalniveau kommen. Ja. Und dann musst du dir wieder alles erarbeiten. Und dann hast du ja so viele verschiedene Probleme. Also ich will definitiv nicht in seine Haut stecken. Also Respekt an André, wenn er das hier sieht, ne? Ist halt eine Rieseninspiration. Er sagt mir auch immer, Sepp, ich wäre ohne dich nicht dort, wo ich wäre, und du inspirierst mich und motivierst mich so sehr, und ich muss genau das gleiche ihm sagen, ja, weil er mich natürlich auch auf ganz anderen Wegen und Pfaden inspiriert und motiviert, weil wenn so ein Typ halt durchzieht, dann kann ich es halt auch, ne? Mhm. Das halt finde ich immer sehr inspirierend und motivierend, wenn Leute halt quasi nicht nur von 0, sondern von -10 aus immer noch Gas geben und was Geiles aufbauen können. Er hat jetzt Frau und Kind übrigens.
Ach krass, ja. Okay. Krass, okay. Das ist auch nochmal eine andere Nummer dann tatsächlich. Ja. Steht bei mir in 6, oder je nachdem, wann der Podcast online kommt, ja, vielleicht ist es auch schon soweit, wobei, glaube ich jetzt nicht, aber ja, auch bald an, wobei ich jetzt natürlich eine andere Geschichte dahinter habe. Aber lass uns nochmal kurz so zu diesem, wir haben jetzt Sportsview gegründet, beziehungsweise ihr. Mhm. Wo kam jetzt das Gym her?
Das Gym, also das ist ganz lustig. Ich musste ja den einen oder anderen so ein bisschen davon überzeugen, direkt zu uns ins Team zu kommen, weil wir hatten von Anfang an ziemlich gute Influencer am Start. Also gerade Influencer, die in der Nische sehr bekannt sind. Auch sehr gute Freunde von mir. Mhm. Das hat es natürlich erleichtert. Ne? Und ich habe denen sozusagen eine Vision gepitcht und ich habe denen so eine Tafel aufgemalt, ne? Also auf einer Tafel gewisse Dinge aufgemalt und dort stand auch zum Beispiel drauf, dass wir in den ersten 1 bis 5 Jahren, ne? Also Jahr 1 bis Jahr 5, unser Produktportfolio erweitern und im Supplement-Bereich Fuß fassen wollen. Nach 5 Jahren vielleicht machen wir da mal einen Wettkampf. Ne? Also bietet sich an, weil wir alle Profisportler sind, weil wir auch den Wettkampfsport, glaube ich, ein bisschen verbessern können. Hat sich im Nachhinein so herausgestellt, dass es so ist, weil wir haben den Wettkampf mit den meisten Zuschauern weltweit. Es gibt keinen Wettkampf im Natural Bodybuilding mit mehr Zuschauern, mit mehr Prestige dementsprechend. Also die Anerkennung der Athleten ist natürlich auf einem ganz anderen Level. Und auch Dinge wie Preisgeld und Co. gibt es ja eigentlich im Natural Bodybuilding nicht so wirklich. Es ist ja ein Amateursport. Selbst wenn du Profi bist, also eine Pro-Card hast, verdienst du damit kein Geld. Und wir haben halt angefangen, dem Athleten die Anerkennung zu geben, die dieser Athlet eigentlich verdient, ne? Weil du bist ja selber den Weg so ein bisschen gegangen und weißt, wie anstrengend das sein kann. Mhm. Und auf dieser Tafel stand eben Wettkampf, dort stand aber auch ein Gym. Und ich hatte schon immer so die Vision von einem Gym mit Coworking Spaces, mit Büros oben, sodass man halt von oben quasi runtergucken kann und auch motiviert wird, weiter und härter zu arbeiten, ne? An den Projekten mit diversen Maschinenherstellern, ne? Also das Beste aus allen Gyms der Welt. Ich habe ja durch meine Wettkämpfe nicht nur Gyms in Miami, Dubai oder LA gesehen, sondern wirklich quasi die besten Gyms der Welt besucht. Und ich bin ein Nerd. Also mir sieht man es vielleicht nicht so an, aber ich bin der Typ, der mit einer Excel-Tabelle dann hingeht und die Brustpresse aufschreibt, die er gefeiert hat. Ja, und genau die Sachen habe ich mir dann besorgt. Also wir haben, glaube ich, mittlerweile über 20 verschiedene Gerätehersteller-Marken. Und das macht ja auch kaum einen Gym, weil es sich nicht lohnt, weil du natürlich höhere Rabatte bekommst, wenn du deine Maschinen aus einem einzigen, aus einer einzigen Hand beziehst. Ne? Und da stand halt auch ein Gym, stehen auch noch andere Sachen. Also lass dich mal überraschen, was die nächsten Jahre so bringen. Mehr will ich dazu aber nicht sagen. Und wir hatten dann einfach die Möglichkeit, diese wundervolle Immobilie zu bekommen. Es war aber auch absolut unklar, weil ich glaube, es hat sich auch noch entweder Google oder Siemens für diese Immobilie beworben. Also die sieht echt crazy aus. Du warst ja schon drin. Ne? Ja. Das sieht schon irgendwie nicht wirklich nach Köln aus, oder? Es ist eher so ein Dubai-Vibe, vielleicht ein LA. Es ist sehr.
Vor allem die hohen Decken,
ja, und sowas. Ja, auch die Bauart, ne? Es ist halt sehr hochwertig gebaut. Und wir so, okay, wir fragen einfach mal an, wir schauen uns das Ding an, wird eh nichts. Und dann haben wir die Zusage bekommen. Und dann hieß es, Gym bauen oder Gym nicht bauen, Risiko eingehen oder nicht Risiko eingehen, weil die Miete dort ist natürlich extrem hoch, ne? Aber 2016, 17 und 18, meine ich jedenfalls, oder vielleicht war es auch nur 2018, hatte ich auf YouTube so eine Serie, ich will mein eigenes Gym bauen. Und damals habe ich mir auch Hallen angeschaut, aber damals war ich eine Einzelperson. Ich habe keine Halle bekommen. Wie denn auch? Es gibt hier in Köln ganz viele verschiedene starke Ketten, die dann 15, 16 Studios haben. Wenn die sich bewerben, dann kriegst du als Einzelperson die Immobilie nicht. Würde ich als Vermieter wahrscheinlich auch nicht tun. So, außer vielleicht, wenn ich dich besonders toll finde oder wenn ich dich kennen würde, dann. Weil am Ende des Tages will der Vermieter ja einfach nur die Kohle haben, ne? Will die Miete haben. Ne? Und deswegen war das sowieso immer schon so ein Traum von mir. Und als wir die Möglichkeit hatten, sind wir einfach ins Risiko gegangen. Und es hätte auch ganz anders kommen können, ehrlich gesagt. Weil so eine Immobilie, das ist schon was anderes. Weil du natürlich
bist ja gebunden
auch. Ja, genau. Ne? Ja. Mhm. Wenn das halt nicht funktioniert, musst du halt damit rechnen, dass du schön 6-stellige Kosten im Monat hast und keine Einnahmen. Das ist halt Startup natürlich risikoreich. Ne?
Startup klingt immer so, als würde man gerade anfangen.
Ja, aber ist ja so.
Ja.
Doch.
Aber mit einem sehr großen Tank fängt man ja an. Also jetzt nicht geldtechnisch, sondern ja auch, du hast es eben gesagt, so ein bisschen, das ist wie so ein No-Brainer, das Gym jetzt vielleicht nicht. Aber am Ende, du hast ja schon sehr, also du wusstest ja, dass, und das ist jetzt so Ne, also ich glaube, das kann man fast vergleichen mit allen Leuten, die so ein bisschen Reichweite über Social Media oder anderen Dingen haben. Du weißt ja, dass es eine gewisse Art von Mensch gibt, die das sehr feiern. Ist aber natürlich was anderes, weil es jetzt ortsgebunden
ja,
ist.
Ja, das ist nämlich das Ding. Also meine Käufer kommen ja nicht nur aus Köln, sondern aus München, aus Düsseldorf oder wo auch immer her. Ne? Und Köln, gerade rechtsrheinisch, ist jetzt auch vom Einkommen her ein bisschen niedriger als linksrheinisch. Und deswegen war natürlich die Überlegung, hey, wenn man jetzt so ein Ultra-Premium-High-Performance-Gym dahin baut, gibt es überhaupt genug Leute, die das appreciaten, die sagen, hey, das ist wirklich etwas, was ich feiere und wo ich mich auch gerne anmelde, weil wir sind preislich natürlich deutlich teurer als jetzt ein McFit, das ist keine Frage, aber wir bieten auch für Leute, die performance-orientiert trainieren wollen, natürlich viel mehr und auch gerade, wir haben super viele Unternehmer, super viele Selbstständige, weil wir auch kostenlose Coworking-Spaces haben, die schallisoliert sind, die klimatisiert sind, man kann dort sehr gut Zeit verbringen und ich wusste von Anfang an, dass wir keine Karteileichen haben werden. Normale Gyms, und das ist jetzt nicht übertrieben, verkaufen 10 Verträge und am Ende kommen 2 Leute. Das heißt, wenn du, sag ich mal, deine Verträge für 30 Euro anbietest, nimmst du aber 300 Euro ein für 2 Leute. Das heißt, eine Person macht bei dir, wenn ich jetzt mich nicht verrechnet habe, 150 Euro aus irgendwo. Also du nimmst 150 Euro pro Person ein und hast halt quasi und sorgst halt für die Trainingsfläche und dafür, dass es sauber ist und alles. Bei uns ist es aber so, wir verkaufen 10 Verträge und es kommen 12, weil die nehmen noch ihre Freundin mit und so und die chillen dann da und dann essen die dort, weil wir auch verschiedene Lounges haben. Also man kann wirklich sehr gut Zeit dort verbringen und das nehmen unsere Member auch an. Aber dafür hast du einen ganz anderen Vibe dort. Also die Leute, die geben da richtig Gas. Also du hast da wirklich eine Motivation, die du sonst im normalen Gyms nicht hättest. Du hast noch, wie gesagt, die Coworking Spaces, du hast dann Einzelduschkabinen und so. Das ist ja schon Premium. Ne? Und das war halt die Frage, ob das überhaupt angenommen wird oder nicht. Aber auch das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Wir verdienen damit jetzt aber auch kein Geld oder so. Ne? Das ist halt mehr oder weniger ein Influencer, ein sehr teurer Influencer, aber auch der beste Influencer der Welt, denn für unsere Community ist er immer gut gelaunt, er ist immer da, er wird nicht krank und er bietet den Leuten wirklich eine geile Trainingsexperience und das war auch das Ziel mit so einem Gym, weil es natürlich deutlich unlukrativer ist als jetzt Supplemente, weil du die nicht so gut skalieren kannst. Also kannst Gyms schon skalieren, aber
die Marge ist ja auch eine ganz andere.
Ja, guck mal, wir haben jetzt, ich glaube, über 2-3 Millionen Euro Warenwert in diesem Gym in Form von Maschinen und dies und jenes und da kann sich ja jeder mal ausrechnen, wie viele Monate ich erstmal Geld einnehmen muss, damit das überhaupt abbezahlt ist, beziehungsweise sich rentiert. Weil klar, man kann sagen, was soll man sonst mit dem Geld machen? Man kann sich Autos kaufen oder so, ne? Aber im Grunde ist es halt auch ein Ort, wo man jetzt nicht unbedingt Minus fahren möchte. Klar, man muss es dann querfinanzieren und das ist auch nicht so cool. Und deswegen war es, wie gesagt, ein kleines jeder hat gegen uns gewettet, weißt du? Ich bin ja in meiner Bubble drin, ich rede ja mit meinen Leuten, ich beantworte jede DM. Ich beantworte jede DM, ich lese jeden Kommentar durch, deswegen war es für mich ein bisschen klarer, aber die ganzen alten Hasen, die die Gym-Szene mehr oder weniger unter sich aufgeteilt haben, ist wirklich so. Es gibt dann so, weiß ich nicht, 50 Leute, die quasi ganz Deutschland schon irgendwo aufgeteilt haben, die kennen sich alle untereinander, die haben alle gegen uns gewettet. Die haben alle gesagt, na, Evoland wird niemals funktionieren, viel zu teuer, wen juckt es denn, dass da geile Maschinen drin sind, ne? Und deswegen hat man da auch, ich sag mal, viel Zweifel von anderen Menschen mitbekommen. Und dann ist halt wichtig, wie sehr glaubst du selber an diese Vision und wie sehr glaubst du, dass das wirklich eine geile Sache sein kann. Und mittlerweile haben wir tatsächlich, das ist mittlerweile, wir sind ja erst nur ein Jahr am Start mit dem Evoland. Und wir hatten in den letzten 12 Monaten, ich glaube, über 25.000 Tagesticket-Gäste aus aller Welt. Teilweise sogar aus Australien. Das ist echt der Wahnsinn, ne?
Also ja, klar, während der FIBO, ich hab's gesehen, Christian Guzman war auch da.
Und den so. Kennst du ja auch noch, ja, ne? Klar. Aber auch Phil Heath, Jay Cutler, also ja, wirklich so die Legenden im Bodybuilding, kamen dorthin und.
Die haben unterschrieben sogar auf den Geräten, ne?
Ja, die meinten auch zu uns, jetzt machen wir ein Bild zusammen. Und ich so, Bro, ich brauche deine Reichweite jetzt nicht. Ich will nicht der Reichweiten-Scammer sein, weißt du? Wenn du jemanden kennst, der jetzt super viel Reichweite hat oder was auch immer. Ich finde es immer komisch, von dem zu erwarten, dass er jetzt eine Story machen soll in deinem Gym. Das ist fast schon unangenehm gewesen, als er meinte, wir machen jetzt ein Bild zusammen und zwar vor deinem Logo. Das meinte Jay Cutler halt zu mir. Und dann dachte ich mir so, ja gut, wenn du es gerne möchtest.
Ich glaube schon, dass gerade solche Leute, und ich meine, das ist ja nichts anderes als, wir reden ja gerade auch über die Riegel und über solche Sachen, am Ende des Tages, ich glaube, das ist schon was, wenn Leute mit Reichweite Sachen gut finden, hat man auch gar kein Problem damit, über diese Sachen zu reden und sich auch vor die Logowand zu stellen und so. Weil ich habe keinen Nachteil davon am Ende des Tages. Ne?
Ja, ja. Aber ich hatte so das Gefühl, nicht, dass er denkt, dass ich das von ihm erwarte oder nicht, dass er denkt, dass er nur willkommen ist.
Ja, weil du warst vor 10 Jahren auch ein krasser Fanboy von Jay Cutler, Mann. So, das ist einfach, das hat sich ja in 10 Jahren krass verändert.
Ja.
Musst du mal überlegen. Also, wenn man 10 Jahre zurückguckt, waren das ja, wenn man ganz an den Anfang zurückguckt, und ich habe dich ja auch kennengelernt, als du die GmbF gewonnen hast, da kannte dich ja noch niemand.
Nee.
So, ja, und dann hast du mit deiner Geschichte früher selber übergewichtig und Co. und hast da das ganze Feld da rasiert und das ist ja vom Underdog quasi jetzt zu dem, der vor seiner eigenen Logowand steht. Das ist ja mega authentisch. Sowas, also sowas feiern ja Leute auch am Ende des Tages. Und nicht nur die Leute, die da stehen und ein Foto mit dir machen wollen, sondern ja auch die Leute, die selber Reichweite haben, weil es gibt ja viel zu wenig Leute, die aber noch auf dem Boden der Tatsachen geblieben sind und die noch mega authentisch und sympathisch sind in dem Bereich. Und solche Leute sucht man ja eigentlich, wenn man selber auf dem Boden geblieben ist, ein bisschen, wenn du verstehst, was ich meine.
Absolut, ja. Da gebe ich dir auch recht, aber ich habe immer so das Gefühl, ich will für keine Person eine Last sein, weißt du? Das ist so aus meiner Erziehung wahrscheinlich entstanden, aber das ist für mich immer so ganz, ganz wichtig, dass ich keinem Menschen mit bestem Wissen und Gewissen, natürlich, ich habe bestimmt auch irgendwelche Sachen gemacht, die halt dazu geführt haben, dass irgendwer gedacht hat, ey, das ist nicht so cool, aber ich versuche schon immer so korrekt wie nur möglich zu sein. So, das ist so mein Kompass, den ich dann so habe und deswegen war es für mich so ein bisschen, wie soll ich sagen, fast schon unangenehm, dass er sozusagen vor der Riesenwand das Bild machen wollte. Ja, aber es war natürlich ein super schöner Moment und eine tolle Anerkennung von solchen Leuten, auch von Christian Guzman zum Beispiel. Ich habe seine Videos ja damals ja auch immer geschaut und der hat ja auch Alpha Land damals gebaut und so. Es war ja auch irgendwo mehr oder weniger eine Inspiration für mich jetzt, ne, das halt zu machen oder sich zu trauen. Weißt du, früher war ich auch viel ängstlicher. Guck mal, du hast am Anfang ja gefragt, was hat sich geändert? Ich war früher viel ängstlicher. Mhm. Mittlerweile denke ich mir so, ja mei, wir sterben ja eh alle so irgendwann und mehr als pleite gehen geht ja nicht. Ne? Ich kann ja nur mit bestem Wissen und Gewissen das machen und die wirtschaftliche Lage aktuell ist ja einfach mies, muss man ja sagen. Ne? Generell Kaufkraft, Inflation und all das. Es geht aber wieder irgendwann bergauf. Es war schon immer so, Zyklen gibt es. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass wir jetzt nicht finanzielle Probleme irgendwann bekommen würden. Das kann ja jeden treffen. Ich meine, Nokia war ja auch irgendwann mal nicht die Marke jetzt. Ja. Ne? Und jetzt ist Nokia, glaube ich, vielleicht haben sie sich wieder erholt, weiß ich nicht. Aber
ich hab
nicht auf dem Schirm. Ja, genau. Oder Nvidia und AMD, vielleicht wird AMD jetzt wieder Gas geben und Nvidia wird dann wieder nicht die teuerste Brand sein, die es so gibt. Aber worauf ich hinaus wollte ist, ich glaube so die Angst, dass man irgendwie wirklich was verlieren könnte. Weißt du, was ich meine? Wir leben ja alle in Deutschland und da haben wir irgendwo alle ein Auffangnetz und ich glaube, ich hätte es bereut, wenn ich es nicht gemacht hätte und allein dafür hat es sich gelohnt. Und wenn es in den nächsten 3, 4, 5, 10 Jahren irgendwie vielleicht nicht mehr so gut läuft, dann kann ich mir am Ende nicht vorwerfen, ich hätte es nicht gemacht. Ich kann nur mein Bestes geben, mehr geht ja nicht. Ne? Mhm. Genau, das hat sich auf jeden Fall geändert, dass ich so die Einstellung jetzt habe, dass ich lieber lieber ein bisschen zu risikoreich bin als zu wenig. Denn am Ende, ja, was soll ich denn verlieren? Also, wie gesagt, wir werden wahrscheinlich alle wir werden mit Longevity und Co. vielleicht unendlich Jahre alt werden, aber dann haben wir auch unendlich viele Jahre Zeit, um wieder neu anzufangen. Mhm. So muss man es eigentlich sehen.
Tja, ich glaube so, was ich in diesem Bereich war, bei mir ist das ja auch so Arzt geworden und dann kam diese Unternehmergeschichte irgendwo so dazu. Und ich glaube, also bei mir ist das so, ich habe irgendwann angefangen, in so Worst-Case-Szenarien zu denken. So, und wenn das Worst-Case-Szenario nicht so dramatisch ist, ja, dann kann ja nicht so viel passieren. Und das ganz oft so, und ich ertappe mich immer wieder, wenn ich mich mit Freunden unterhalte oder auch mit meiner Frau manchmal, ich denke dann direkt so, ja, okay, das Worst-Case-Szenario ist das und das. Ja gut, brauchst du ja gar keine Gedanken machen. Ja. Und die andere Person denkt aber ganz anders und dann ist so, ja, du nimmst mich nicht ernst und doch, tue ich schon, nur ich habe mir halt drüber Gedanken gemacht, was das Schlimmste, was eintreten kann und das Schlimmste ist halt jetzt nicht so schlimm am Ende des Tages und ich glaube, das bringt so eine gewisse Risikobereitschaft am Ende natürlich mit sich, weil, also warum soll man das Risiko nicht angehen, wenn man weiß, dass Worst-Case-Szenario ist jetzt nicht so dramatisch.
Klar. Ne? Wir haben ja hier mehr oder weniger schon Luxusprobleme und
absolut.
Ich komme ja aus einer, ich komme ja quasi vom Boden. Oh. Also ich weiß, wie es ist, kein Geld zu haben. Das ist ja so. Ne? Und deswegen, Worst-Case-Szenario wäre ich halt wieder da. Aber ich war damals genauso glücklich wie jetzt. Oh. Weißt du, also es hat sich ja nichts daran geändert, weil am Ende ist jemand glücklich, der glücklich sein will, der die richtige Einstellung hat. Das muss ich zum Beispiel auch lernen, dass ein cooles Auto oder so, dass das dich nicht glücklich macht. Hätte ich anders auch wahrscheinlich erwartet, aber ich war auch damals super jung. Ne? Ich dachte, wenn ich ein cooles Auto habe, dann, ne? Also nicht, dass ich glücklich bin, sondern dass meine Baseline höher ist. Mhm. Weißt du, dass ich von 1 bis 10, ich sag mal, ich war früher eine 5, einfach random, es hat jetzt keine Bedeutung, vielleicht war ich auch eine 10 oder wie auch immer, dass dann meine Basis nicht bei einer 5 liegt, sondern eher bei einer 6 oder bei einer 7, aber das ist nicht so. Du gewöhnst dich halt direkt dran und dann ist es wieder ganz normal. Ne? Und ja, das habe ich dann auch natürlich über die letzten Jahre. Guck mal, jetzt, wo wir gemeinsam hier die Therapiestunde haben, jetzt haben wir herauskristallisiert, was sich geändert hat.
Ja, safe.
Bewusstsein, dass egal, was ich erreiche, egal, ob es ein Titel ist, egal, ob es ein Umsatzziel ist, egal, was ich erreiche, am Ende hat das eigentlich keinen großen Einfluss. Und dass man diesen Weg noch ein bisschen mehr genießen muss. Mhm. Na, auch für eine Wettkampfdiät gilt das. Ich habe ja früher immer gedacht, wenn ich den Wettkampf gewinne, dann habe ich mehr Glück im Leben. Warum sollte ich sonst machen? Da gibt ja keinen Sinn. So. Und dann habe ich gewonnen, habe sogar Geld gewonnen. Und dann dachte ich mir so, ich kann es noch nicht realisieren, aber dieses Realisieren, das ist eigentlich Schwachsinn, weil wenn du es in dem Moment nicht fühlst, am nächsten Tag oder 3 Wochen später, du wirst auf jeden Fall nicht glücklicher sein als in diesem Moment. Das Erwachen ist es eher. Du erwachst und kannst nicht wahrhaben, dass die Freude durch den Sieg doch nicht so groß ist, wie du dir das eigentlich gewünscht hättest. Und dann sagst du dir, oder du redest dir ein, du kannst es nicht realisieren, aber am nächsten Tag kannst du es immer noch nicht realisieren, 3 Wochen später kannst du immer noch nicht realisieren, hey, vielleicht hättest du den Weg ein bisschen mehr genießen müssen, ne? Und das habe ich auch tatsächlich lernen müssen, ja.
Vielleicht auch so ein bisschen Erwartungshaltung, ne?
Ja.
Weil wenn man eine gewisse Erwartung hat, am Ende wird man halt gefühlt irgendwie so ein bisschen immer enttäuscht, hat man auch oft mit Menschen am Ende auch, ich habe jetzt erwartet, dass der oder die das oder das macht, und am Ende, das ist, ne, ich finde so dieses Erwartungsthema, das habe ich in den letzten 5 Jahren auch immer wieder gehabt. Am Ende, wenn du keine Erwartung hast, dann kannst du halt eigentlich auch nur gut aus der Situation hervorgehen, weil es ist halt am Ende fast immer positiv so, ne. Und deswegen, wie du schon sagst, ist viel, wie man mit den Dingen umgeht. Aber wenn ich mir das alles so anhöre, und ich glaube, das ist was, was für den Zuschauer jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen rüberkommt, dann frage ich mich gerade, wie sieht denn so ein typischer Tag von Sepp aus?
Komplett chaotisch. Dadurch, dass wir so viele verschiedene Projekte haben, brennt es immer irgendwo. Also ich lege mir schön meinen Tag. Ne? Also zum Beispiel, keine Ahnung, um 20 Uhr nehme ich mir vor, morgens mache ich dies, mittags mache ich das, nachmittags meditiere ich oder wie auch immer. Ne? Und baue mir so meinen perfekten Tag. Dann wache ich auf, gucke in meinen WhatsApp rein, gucke in die Chats rein und denke mir so, Meeting, 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 Meeting. Ganz schnell. So, und das ist halt nun mal so. Also man kann sehr viel planen und es ergibt auch Sinn, viel zu planen. Aber ich glaube, warum wir so viele verschiedene Projekte gleichzeitig voranschieben können, liegt darin, dass wir sehr stark uns auf die größten Hebel konzentrieren. Mhm. Und das kann sich sehr schnell ändern. Aber mein ganzer Tag ist eigentlich geprägt von Arbeiten. Aber für mich ist es auch keine Arbeit mehr. Also ich meine, das ist ja auch irgendwo Arbeit, aber ich treffe jetzt quasi einen Kollegen, den ich 10 Jahre lang nicht mehr gesehen habe und wir quatschen und das ist quasi Arbeit. Ich drehe ein Video über, weiß ich nicht, Methylene Blue oder über monoklonale Antikörper. Ich finde es selber super interessant. Dann bereite ich es halt vor und drehe es ab. Oder ich entwickle Produkte oder ich überlege mir Methoden, wie wir vielleicht Evoland expandieren können. Oder also wir haben jetzt nicht vor, mehrere Evoland zu bauen, aber ne, man überlegt sich gewisse Dinge und das macht eigentlich sehr viel Spaß. Also wenn mir jetzt Elon Musk morgen 100 Milliarden rüberschiebt, der hat ja ein paar, würde ich, glaube ich, genau das Gleiche machen. Genauso weitermachen. Also ich wüsste nicht, was ich mit meiner Freizeit machen sollte. Ja, vielleicht ein bisschen mehr meine Eltern besuchen, obwohl ich da auch sehr, sehr fleißig bin. Aus deren Perspektive natürlich nicht. Ist natürlich viel zu wenig, viel zu, die Frequenz könnte ein bisschen höher sein, wenn du verstehst, was ich meine. Aber ist bei meiner Mama sowieso immer so. Aber im Grunde, ja, ich führe ein Leben, wo ich sagen muss, wenn ich jetzt morgen sterben würde, wäre natürlich schade so, ne? Aber ich hätte nicht anders gelebt. Zumindest nicht großartig anders. Ein bisschen weniger arbeiten. Täte mir, glaube ich, nicht schlecht, aber ja, es ist irgendwo auch, es ist bei mir so vermischt. Also ich wüsste gar nicht, wo fängt Arbeit an, wo hört sie auf, was ist Freizeit, ne? Ja,
gibt es halt irgendwelche Routinen, die du versuchst, jeden Tag irgendwie einzuhalten?
Und Training. Das sind die 2 Sachen, die ich jeden Tag mache. Weil ich sonst wahnsinnig werde.
Nimm uns mal so Meditation, also was bedeutet das? 10 Minuten, 2 Stunden, 15 Minuten.
15 Minuten.
Geführt,
ja.
Alleine.
Ja, geführt, ja. Mittlerweile kann ich es auch alleine, aber ich finde es einfach cool, dass man gewisse Anweisungen bekommt und manchmal höre ich da gar nicht zu. Aber ich kann dann, wenn ich dann irgendwie mit den Gedanken abschweife, mich wieder ein bisschen, glaube ich, schneller wieder fokussieren, wenn mir jemand einen Gong dann reinhaut oder so. Und ich muss mich dann darauf konzentrieren. Und ich habe mich auch konditioniert, auf diese Melodien oder auf diese Klänge dann noch mehr Acht zu geben. Und das hilft mir dann vielleicht ab und zu mal wieder den Fokus auf meinen Atem zum Beispiel zu halten.
Ja. Ich schicke dir, oder was heißt ich schicke dir, ich zeige dir gleich mal im Nachgang, was du unbedingt mal machen musst. Das ist in Köln tatsächlich. Meine Frau hat mir das zum Geburtstag geschenkt letztes Jahr. Und als Laura jetzt in den Mutterschutz gegangen ist, hat das Team von Madletics, von der Academy, hat Laura das quasi nochmal geschenkt. Nämlich ein Soundbath. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast.
Noch nie tatsächlich.
Ultra krass. Wir haben das vor 2 Tagen haben wir das gemacht, wieder abends. Das ist in Köln.
Bist du in diesem schwarzen Raum, wo du dann im Wasser bist und du hörst dann nur, was ist das?
Nee.
Das ist nämlich gruselig.
Genau, nee, das ist es nicht. Also es ist kein Bad mit Wasser, sondern es ist quasi ein Bad im Sound, aber ohne im Wasser zu liegen, sondern es ist einfach, ne, die hat ein Studio und normalerweise machen die so Kurse, wir haben das aber immer privat zu zweit gemacht. Und am Ende hat die verschiedene Schalen, kannst dir ja vorstellen, wie das Glas hier, nur in viel größer. Und die geht mit gewissen Dingen einfach nur um den Rand oben drum und dadurch entstehen unterschiedliche Klänge. Ich sage dir, und ich meditiere selber viel, ich komme dadurch in einen ganz anderen Modus rein. Das ist total, ich kann das doch gar nicht erklären richtig so. Ist total absurd, müsst ihr unbedingt mal machen. Und das direkt ist in notiert. Köln, das ist wirklich ultra genial. Wir haben das vor 2 Tagen gemacht. Und du driftest dann tatsächlich währenddessen so ein bisschen ab. Ich penne dann auch sofort weg. Aber nicht so richtig, sondern nur so halb. Und Laura ist ja gerade schwanger und in 6 Wochen kommt das Baby. Und das kleine Mädchen in ihrem Bauch hat am Anfang mega krass reagiert, ist dann aber auch eingeschlafen währenddessen. Und am Ende, als es nach 60 Minuten zu Ende war, machen die mit verschiedenen Klängen, holen die einen dann wieder zurück. Und dann ist im Bauch quasi letzten Endes das kleine Geschöpf auch wieder wach geworden. Also das war schon ein bisschen unheimlich. Müsst ihr unbedingt mal probieren, vor allem wenn dieses Meditationsding sowieso was ist, was du
Ich bin der Meinung, muss jeder machen. Also die meisten leben nicht im Hier und Jetzt und das betrifft auch mich. Das ist, glaube ich, ganz normal. Das ist evolutionär geprägt. Im Hier und Jetzt zu leben ergibt, um zu überleben, selten Sinn wahrscheinlich. Vielleicht hast du ein bisschen weniger Stress, aber Stressoren waren früher nicht die Haupttodesursache, sondern eher Säbelzahntiger. Mhm. Und da war es besser zu planen, ja, wo habe ich ihn das letzte Mal gesehen? Ja, was könnte passieren? Könnte mir jemand irgendwas über den Kopf ziehen oder so? Und deswegen haben wir schon in unsere DNA mehr oder weniger das Programm reingeschrieben bekommen, nicht im Hier und Jetzt sein, sondern immer schön auf der Hut, immer in die Vergangenheit blicken, immer in die Zukunft schauen, um eben gewisse Gefahren abzuwenden. Und deswegen kann ich das wirklich jedem empfehlen. Also es ist total underrated. Ich habe es auch früher, muss ich sagen, nicht so ernst genommen. Ich habe immer gedacht, das ist so ein Esoterik-Schwachsinn. Ich bin ja sehr krass science-based und rational. Aber damals hatte ich halt auch natürlich nicht das Wissen, was ich heute habe. Und es gibt tatsächlich sehr viele Studien dazu.
Ich wollte gerade sagen, also ich würde schon sagen, Meditation ist schon auch science-based.
Ja, klar. So, ne? Ja, ja. Nee, ich meine so mit 19, 18, so, 20, ja. Da war ich schon, was Proteinsynthese und Muskelaufbau angeht, sehr weit vorne, würde ich sagen. Ne? Aber was das angeht, habe ich das ein bisschen so abgetan, so nach dem Motto, das jetzt brauchen so, keine Ahnung, Leute, die Probleme im Leben haben. Aber nein, jeder wird davon profitieren, bin ich felsenfest von überzeugt.
Es gibt so ein schönes Poster, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, da steht drauf, wenn du keine Zeit hast, 15 Minuten am Tag zu meditieren, dann musst du 60 Minuten am Tag meditieren.
Das ist eigentlich ein geiler Spruch.
Als ich das gelesen habe, ich habe kurz drüber nachdenken müssen und dann habe ich auch gedacht so, krass, ergibt voll Sinn, weil du halt einfach scheinbar dann mehr Entschleunigung brauchst, als halt 15 Minuten ausreichen und du auch die Prio nicht darauf setzt.
Absolut, ja.
Würdest du sagen, hat jetzt gar nichts mit dem Thema Meditation zu tun, aber gerade so mit diesem Science-Based-Thema, würdest du sagen, es gibt so einen Spruch, den ich immer wieder versuche, den Leuten in der Akademie beizubringen, je mehr man weiß oder je mehr du weißt, desto mehr weißt du eigentlich, dass du dann doch nicht so viel weißt?
Ja, ja. Hat sich auch geschiftet. Früher war ich auch ein Mechanismus-Warrior, mehr oder weniger, also aber ganz früher, wirklich mit 17 oder so. Da habe ich mir einen Mechanismus angeschaut, wie zum Beispiel die Muskelfaseraktivierung. Mhm. Ja, und dann habe ich versucht, alles in meinem Leben darauf zu optimieren, dass ich mehr Muskelfaseraktivierung habe. Aber wenn man sich dann Muskelaufbaudaten anschaut, also nicht Muskelaktivierung, sondern wie nehmen die Probanden in Studien am besten Muskeln zu, dann kann es sein, dass die irgendwas machen, was eigentlich die Muskelfaseraktivierung reduziert. Aber es spielt keine Rolle, weil der Körper so komplex ist und weil so viele Faktoren damit reinspielen, dass am Ende der Outcome entscheidend ist. Also wenn Menschen länger leben, wenn sie, weiß ich nicht, Datteln essen, ne? Dann kann man all day long sagen, Datteln haben nur Zucker, Datteln dies, das, Ananas. Aber wenn die Menschen mehr leben, dann spielt es keine Rolle, warum sie länger leben, sondern sie leben länger, also ist die verdammte Dattel. Ist natürlich Humbug. Datteln verlängern nicht eure Lebensspanne, aber nur damit man halt versteht, worauf ich hinaus will. Und ich bin mehr Richtung Outcome-Daten mittlerweile gegangen, weil ich einfach mir selbst eingestehen muss, dass wir oder der Menschheit eingestehen muss, ja, dass wir halt einfach noch nicht so weit sind. Wir wissen viele Sachen noch gar nicht. Es gibt so viele verschiedene Mechanismen, die Outcomes widersprechen, und ich würde immer Richtung Outcomes tendieren, weil eben viele Mechanismen noch gar nicht bekannt sind. Und selbst wenn man alle Mechanismen kennen würde, ja, müsste man sie ja auch noch in ihrer Signifikanz einordnen können. Man müsste jetzt sagen, okay, Insulin sorgt dafür, dass Fettverbrennung gehemmt wird. Mhm. Ja, aber wie viel? Viel, wenig,
wann,
vielleicht, ne? Warum? Wann? Und vielleicht hast du durch die Carbs aber mehr Energie, ja, und verbrennst mehr, weil du mehr Need hast, ne? Also weil du mehr gestikulierst. Und dann ist die Frage, was ist jetzt, ne, welcher Effekt ist stärker? Das heißt, du musst nicht nur alle Effekte kennen, also beziehungsweise alle Mechanismen kennen, sondern du musst auch jede Effektstärke richtig einordnen können. Ey, das kann niemand. Jeder, der euch was anderes erzählt, das ist Schwachsinn. Deswegen bin ich ein Fan von Outcome-Daten, also in dem Fall, wer nimmt besser ab? Die Leute, die wenig Carbs essen, oder die, also Kohlenhydrate, oder die Leute, die viele Carbs essen? Am Ende hat man herausgefunden, das spielt keine Rolle. Kalorienbilanz ist King, also für gesunde Menschen natürlich. Ah. Ne? Und dann kann man all day long halt überlegen, ja, aber Carbs sorgen für Insulin. Nee, die Leute nehmen gleich viel ab, warum auch immer. Vielleicht leben wir in der Matrix, so ganz verrückte Idee, und der Typ hat einfach das reinprogrammiert, dass das am wichtigsten ist. Ja, oder der liebe Gott hat es so entschlossen. Man weiß es nicht. Outcome-Daten sind halt für mich King. Genau. Und deswegen absolut das, was du gesagt hast. Je mehr man weiß, also je mehr Mechanismen man kennt, desto mehr tendiert man dazu, dann doch wieder auf echte Outcomes zu gehen, die dann halt einfach per Definition all diese Mechanismen inkludieren müssen und dann eben das rausspucken, was für uns entscheidend ist und wichtig ist. Ich hoffe, das war nicht zu kompliziert.
Nee, was gar nicht. Ich glaube, man kann ja so metaphorisch, ich glaube, es gibt so Leute, wenn du dir ein Auto vorstellst und am Ende geht es darum, halt die schnellste Runde zu fahren, dann gibt es so Leute, die sich darauf konzentrieren, den Motor mit der höchsten PS-Zahl einzubauen, vergessen aber, dass der Motor halt 35 Kilo mehr wiegt, und dadurch sind die Leute trotzdem langsamer am Ende des Tages.
Sehr gute Analogie, ja.
Und ich glaube, das ist am Ende was, und das haben wir durch Social Media in den letzten Jahren, hat sich das so krass entwickelt. Jeder zitiert Studien. Ich habe ein Beispiel gehabt, wir haben eben im Vorgespräch darüber geredet, aber ich habe das Beispiel im Vorgespräch nicht genannt. Wir haben über eine Person geredet, und die hat einen Post gemacht über die Periode wird bei gewissen, also bei einer gewissen Populationszahl, sie hat von Studentinnen gesprochen, dass der Stress mit erhöhtem Cortisol, jetzt weißt du wahrscheinlich, wen ich meine, mit erhöhtem Cortisol am Ende zu einem unregelmäßigen Zyklus führen und dass das immer der Grund ist. Und ich habe dann drunter geschrieben, meinte so, boah, das würde ich, also ja, das kann ein Grund sein, aber es gibt sicher noch zig andere. Und dann hat sie 4 Studien drunter gepostet. Und ich glaube, das ist was heutzutage so im Social Media Game sich total krass in eine total verkehrte Richtung entwickelt. So, die Leute posten Studien, die meisten Leute gucken sich die Studien nicht an. Ich habe mir die Studien angeguckt, ich habe ein Research-Team mit Neurowissenschaftlern und Co. in der Akademie durchgejagt. Und die Studien waren alle an chinesischen Bahnfahrerinnen gemacht, was jetzt per se nicht direkt auf den Otto-Normalverbraucher, aka Studentin in Deutschland übertragbar ist. So. Und ich glaube, das ist was, es wird sich mittlerweile so auf diese PS-Anzahl im Motor, auf die Anzahl der Zündkerzen und auf jedes Detail konzentriert. Aber es wird eben nicht geguckt, lebe ich dadurch länger, bin ich schneller, nehme ich mehr ab, sondern es wird sich auf so einzelne Mechanismen konzentriert, und dazu werden dann Studien zitiert.
Das liegt einfach nur daran, dass die Allgemeinbevölkerung noch nicht das Wissen hat, dass Outcome-Daten schon alle Mechanismen automatisch und per Definition inkludieren. Aha. Wenn das, ich meine, das predige ich schon seit über 10 Jahren, aber dadurch, dass ich halt immer so in der Nische drin bin, geht das natürlich jetzt nicht an die Allgemeinbevölkerung über, aber eigentlich müsste man das in der Schule lernen. Man müsste Dinge lernen wie das Korrelation und Kausalität, ne, dass das nicht automatisch, nur weil etwas korreliert, heißt es nicht, ey, das habe ich ja so oft auf YouTube den Leuten schon erklärt, meine Leute sind so voll genervt wahrscheinlich davon, aber ich muss es immer und immer wieder sagen, weil immer und immer wieder Leute genau damit argumentieren, ne? Also solche Dinge sollte man eigentlich in der Schule lernen, meiner Meinung nach, und dann hätte man diese Probleme auch nicht, weil wenn man sich zum Beispiel anschaut, ja, in dem Fall natürlich, ob die Population halt wirklich übertragbar ist, aber voll oft nutzen die ja auch Rattenstudien oder In-vitro-Studien halt, ne, in Reagenzgläsern. Klar, das sind die ersten Hinweise und die sind auch absolut wichtig und richtig, aber wenn wir Daten in Menschen haben, brauchen wir keine Studien in Ratten zitieren. Das macht keinen Sinn. Die hast du vorher, damit du einen Hinweis hast, damit du überhaupt irgendwas, ich meine, man könnte ja alles forschen. Man könnte ja auch forschen, ob Bananen Haarausfall verursachen. Gibt es keine Studie zu, soweit ich weiß, ja. Aber wenn man halt in Zellkulturen das irgendwie nachweisen konnte, ja, dann gibt es Studien in Menschen. Das heißt, das ist das Erste und dann kommt das Zweite oder das Dritte in dem Fall. Zellkulturen oder wie auch immer, Reagenzglas, Ratten und dann Menschen. Wenn wir das aber schon haben, dann weg damit. So, ne? Also einfach nicht beachten. Das ergibt keinen Sinn, weil am Ende haben wir die Daten, die für uns am relevantesten sind. Hm. Und wenn die immer noch kritisch sind, ja klar. Dann kann man noch weiter Tierstudien machen und die Parameter verändern und schauen, okay, wann trifft das zu, wann trifft das nicht zu. Aber ja, das ist halt, für mich ist es Allgemeinbildung, weil ich meine, was ist denn wichtiger als die Gesundheit? Und genau so versuchen Leute ja, deine Meinung zu verändern oder dich zu gewissen Dingen zu bringen, die angeblich deine Gesundheit verbessern sollen. Diese ganzen Leute, die sagen, trink keine Cola Zero, sondern trink Cola. Ich meine, also kannst du machen, wenn du die Kalorien in deine Kalorienbilanz gut reinbringen kannst und deine Blutwerte gut
aussehen. Aber dann gibt es ja die sagen, Kalorien zählen gar nicht. Ja, also,
Kalorien zählen nicht, weil Leute mit Schilddrüsenunterfunktion nehmen aber zu. Ja, weil sie weniger verbrauchen. Ja. Also, das ist, das ist ein bisschen zum Verzweifeln.
Ich glaube, am Ende, dieses Dinge zu komplex mechanistisch zu sehen, ist ein Thema, aber Dinge zu einfach zu sehen, ist halt auch ein Thema.
Ja, so. Falsch zu sehen in dem Fall. Also genau, es ist ja nicht einfach, Fall. Es ist ja falsch.
Genau, es ist halt de facto falsch, aber ich glaube, da fehlt dann eben wieder ein etwas komplexeres Wissen am Ende des Tages. So, ja. Die meisten Leute wissen gar nicht, was Schilddrüsenunterfunktion ist am Ende des Tages. So, ja, und dass auch eine Unterfunktion nicht gleich eine Unterfunktion ist, ist auch mal wieder ein Unterschied. So. Aber ich glaube, die meisten verstehen auch Wissenschaft falsch.
Ja.
Also nicht nur inhaltlich, sondern ich glaube, die meisten haben grundsätzlich falsch verstanden, wofür Wissenschaft eigentlich da ist. Weil eigentlich ist ja Wissenschaft, ich möchte ja, ohne jetzt zu viel Statistik zu machen mit Nullhypothese und Co., aber ich will ja mit einer Studie etwas widerlegen eigentlich, nicht etwas belegen. Das heißt, wenn ich sage, wenn ich die Hypothese aufstelle, alle Schwäne sind weiß, dann gehe ich hin und suche nach schwarzen Schwänen. Und wenn ich keine schwarzen Schwäne finde in 900 Seen, dann habe ich einen statistischen Wert am Ende, der mir sagt, zu 99,976% gibt es oder habe ich in 900 Seen keine schwarzen Schwäne gefunden. Und damit ist am Ende die 99% Wahrscheinlichkeit, dass es keine schwarzen Schwäne gibt. Und damit ist ja keine wissenschaftliche Aussage 100% am Ende.
Das ist sowieso. Na? Also 100% im Leben gibt es bei keinem Thema.
Safe.
Bei keinem Thema gibt es 100%. Also am Ende des Tages könnte man auch Argumente dafür finden, dass wir gerade quasi aus dem Nichts entstanden sind und all unsere Erinnerungen wurden uns, um bei dem Matrix-Beispiel zu bleiben, ne, gerade vor 10 Minuten implementiert. Kannst du beweisen, dass es nicht so ist? Ich sage nicht, dass es nicht so ist, aber es ist nicht 0%. Oh. Dieses Bewusstsein, dass nichts im Leben 0 und nichts 100% ist, nicht mal unsere Existenz, wie kann dann die Wissenschaft 100% sein? Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn funktionieren? So, ne? Also die ganze Wahrnehmung, alles, was du siehst, ist ja eigentlich nur eine Interpretation deines Gehirns. Ne? Also im Grunde ja, kann man wirklich Menschen definitiv mit auf den Weg geben, dass nichts auf der Welt halt zu 100% sicher ist.
Das ist jetzt ein ganz krasses Beispiel. Aber ich könnte jetzt behaupten, der Mond ist aus Käse.
Ja.
Und am Ende des Tages, um meine Aussage zu widerlegen, müsstest du dir jetzt einen Space Shuttle mieten, müsstest zum Mond fliegen, müsstest Mondgestein holen, müsstest es am Ende widerlegen, dass es nicht Käse ist.
Ja, und dann sagst du, ja, aber das und das und das.
Wer weiß,
der Typ, der die Matrix gemacht hat, der verhindert, dass deine Messinstrumente den Käse richtig als Käse identifizieren, sondern der wird immer als ist ja totaler Schwachsinn, ne? Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht null.
Safe.
Darauf will ich hinaus. Die ist nicht null. Und das gilt für alle Dinge im Leben. Ja? Und wie gesagt, die Wissenschaft, die, und das bei der Wissenschaft ist es ja auch so, dass man teilweise unterschiedliche Ergebnisse hat, ist auch absolut normal. Leute, so, absolut. Diese eine Studie hat jetzt gesagt, zum Beispiel Süßstoffe sind schädlich, aber es gibt 9.999 andere Studien, die was anderes sagen. So, rein statistisch gesehen wäre es trotzdem sinnvoller, zu den 9.999 Studien zu tendieren. Am Ende kann diese eine Studie trotzdem recht haben. Aber man muss immer als Mensch, meiner Meinung nach, Entscheidungen aufgrund von Wahrscheinlichkeiten treffen und nicht aufgrund von Biasen oder was auch immer. Also aufgrund von, ich möchte gerne, dass die Wahrheit die richtige Wahrheit ist, sozusagen. Ne?
Aber das ist ja oft der Grund, wie Wissenschaft heute genutzt wird.
Ja,
quasi ich setze immer mich bei Social Media hin und will etwas beweisen.
Das ich will ja, meine Position stärken.
Genau, ich will meine Position stärken, weil ich habe ja eine Meinung und ich gehe an eine Datenlage mit einer Meinung heran am Ende des Tages und zeige dann, es gibt 8 Studien, die das beweisen. Wahrscheinlich gibt es 9.000 andere, die zitiere ich nicht so, aber... Ja.
Es muss genau andersrum sein. Du musst eine Frage haben und dann schauen, okay, wie sehen die Wahrscheinlichkeiten aus? Und ich glaube, das unterscheidet mich von ganz vielen anderen Leuten und deswegen habe ich ganz viele Sachen, die jetzt on vogue werden, wie Steps sammeln oder was auch immer, Aktivität, Magermasse, Training, all die guten Sachen eigentlich, habe ich ja schon vor über 10-12 Jahren den Leuten immer wieder gepredigt und das lag daran, dass ich versucht habe, immer so offen wie nur möglich Themen zu betrachten. Klar habe ich auch einen Bias, jeder Mensch hat den, aber ich versuche ihn so gut es geht halt einfach sozusagen beiseite zu legen und ich versuche sogar meine Position selbst zu widerlegen. Also ich suche nach Argumenten, die jemand anbringen könnte, um meine These zu widerlegen. So, und wenn du das machst, dann bist du auf dem richtigen Weg, weil dann bist du wirklich offen und dann kannst du wirklich näher an die Wahrheit kommen, also beziehungsweise du wirst die Meinung haben, die durch die höchste Wahrscheinlichkeit mehr oder weniger am nächsten liegt. Ja.
Und was bedeutet das? Wie handhabst du das dann jetzt so in deinem Leben, zum Beispiel, was jetzt das Thema Ernährung angeht?
Genau so. Also ich esse zum Beispiel sehr gerne flexibel. Also das war nicht immer so, aber ich esse zum Beispiel selbst in meiner Wettkampfdiät auch mal Eis. Ich esse auch mal eine Pizza, ne? Natürlich alles irgendwo in einem Rahmen. Ich esse jetzt nicht 10 Pizzen, sondern ich esse halt eine Pizza, die vielleicht ein bisschen mehr Protein
hat. Gestern Abend hast du Milka-Eis mit Keksen gegessen.
Genau, wenn ich meine Mikronährstoffe abgedeckt habe, wenn ich meine Makronährstoffe drin habe, meine gesunden Fette und all das gute Zeugs, Ballaststoffe und Co., dann kann ich mir auch ein Eis gönnen. So, ne? Und um das jetzt anzuwenden, würde ich mir ja jetzt Daten anschauen, die isokalorisch, also beide Probanden essen genauso viele Kalorien und dann hat man irgendwelche Blutparameter gemessen. So, um jetzt meine These zu widerlegen, suche ich explizit nach Daten, in denen die Probanden schlechtere Blutwerte hatten oder wie auch immer weniger gelebt haben oder keine Muskeln aufbauen. Genau, ja. Und wenn am Ende rauskommt, nee, du, alle Daten zeigen, wenn die Kalorien gleich sind, ja, und wenn vielleicht gewisse Makronährstoffe auch identisch ausfallen, dann spielt es keine Rolle, ob du nice isst oder nicht. Wenn du gesund bist, dann ist es kein Ding. Das sind am Ende Carbs, die du halt dann einfach als Energie nutzen kannst. Und übrigens, Energie war früher das Allerwichtigste. Wichtiger als Proteine, wichtiger als Fett, wichtiger als was auch immer, Datteln, Ballaststoffe, weil ohne Energie haben wir ja...
Cortisol.
Ja, das Allerwichtigste ist nur in der heutigen Zeit leider durch durch Kühlschränke und Co. haben wir einen Überfluss an Energie, deswegen ist es doof. Aber ansonsten ist Energie eigentlich früher zumindest Hunderttausende von Jahren, vor 100.000 Jahren, vor 10 Millionen Jahren eigentlich immer schon für jedes Organismus das Allerwichtigste gewesen. Und um auf das Thema zurückzukommen, wenn am Ende des Tages beide Gruppen den gleichen Outcome haben, dann kann ich mir auch ohne schlechtes Gewissen ein Eis gönnen. Ja, so mache ich es halt. Bei jedem Thema eigentlich.
Gibt es irgendwie so eine, also du sagst, versuchst das Ganze flexibel zu halten, vor allem in dem Alltag, den du ja jetzt hast.
Ja.
Gibt es irgendeine Makroverteilung, die du versuchst, pro Kilogramm Körpergewicht anzustreben?
Ja, also ich esse meine 2,2 Gramm pro Kilogramm Protein, dann esse ich so 1 Gramm pro Kilogramm Fett und die restlichen Kalorien kommen aus den Kohlenhydraten, aber ich bin auch flexibel mit den Fetten. Also man kann auch ein bisschen mehr Fett essen, ein bisschen weniger essen. Gerade wenn man, so wie ich aktuell, ein bisschen mehr Körperfett auf den Rippen hat, kann man auch mit sehr wenig Fett immer noch hervorragende Blutwerte haben. Aber je leaner man wird, also je weniger Körperfettanteil man hat, desto wichtiger wird es, dass man auf eine gewisse Fettmenge kommt, um
Testo,
Vitamine, alles Mögliche. Ne?
Auch Cholesterin. Ja. Safe, wenn man das jetzt so ein bisschen runterbrechen würde, du bist also gar kein Fan so von Low Carb oder sowas.
Also am Ende des Tages ist die Beständigkeit das Allerwichtigste. Mhm. Wenn du sagst, dass du mit High Carb Diäten halt einfach immer wieder Heißhungerattacken hast oder wie auch immer. Ich meine, selbst wenn in den Studien belegt wurde, dass es im Schnitt nicht so ist, es ist der Schnitt. Da wird es bestimmt jemanden gegeben haben, der eben, wenn du so eine Glockenkurve hast, ja, und hier hast du quasi, alle Menschen haben weder mehr Hunger noch weniger Hunger, hast du bestimmt ein paar Leute, die sich links davon bewegen. Und für die Leute ist natürlich Low Carb eine sehr gute Alternative. Ist vielleicht ein bisschen schlechter für den Muskelaufbau und für die Performance generell, gerade wenn man Muskeln aufbauen möchte, ne? Aber im Grunde absolut valide, kann man machen, ne? Solange man halt die Ballaststoffe reinbekommt, weil das ist halt, ich weiß nicht, ob das so easy ist, wenn man jetzt auf Zero Carbs geht. Ich meine, welche Quellen haben denn Ballaststoffe, aber keine Carbs?
Ich glaube, ich würde so nicht nur aus der Datenlage, also klar, so Keto und so gibt es ein paar Daten, so bei Epilepsie und sowas kann sinnvoll sein, ja. Aber ich würde schon sagen, gerade so der Erfahrung nach auch, bei den meisten Menschen, du hast es eben schon mal gesagt, so heutzutage ist Thema Stress und Co. Ich würde schon der Erfahrung nach sagen, gerade wenn man sich so super viele Cortisol, also jetzt nicht Blutparameter gemacht, sondern am Ende Tagesprofile und sowas, ich würde schon sagen, dass ich der Erfahrung nach, jetzt nicht aus wissenschaftlich evidenten Daten, sondern der Erfahrung nach sagen würde, dass Menschen, die sich Low Carb ernähren, tatsächlich eher ein Problem haben, abends runterzufahren. Ja. Und das am Ende dem Schlaf nicht gut tut. Und da ist dann am Ende die Frage wieder, ist das jetzt ein Low Carb Problem? Das ist wahrscheinlich dann eher ein Schlafproblem am Ende.
Ja, aber Carbs und Melatonin hängen ja auch irgendwo zusammen. Ja, ne? Also das ist ja auch so ein Fakt.
Klar.
Also ich esse in meiner Diät all meine Carbs am Abend. Also nicht alle, ein paar Pre-Workout, aber die meisten dann vor dem zu Bett gehen, weil ich dadurch auch anekdotisch einfach viel besser schlafen kann. Vor allem länger durchschlafen kann. Ja.
Absolut.
Ist genau das, was man all die Jahre immer so gesagt hat. Carbs machen dick und nicht so komplett voller Streifen, überall Adern. So. Ich esse gerade meine Carbs abends.
Ich war früher ganz, also wirklich so 15, als ich mit dem Training angefangen habe, war es ein Low-Carb-Trend überall.
Ja.
Und ich habe dann Eiweißbrötchen mit Nutella gegessen, weil ich gedacht habe, die Brötchen sind ja Low-Carb,
ey, easy. Ich habe das ja auch gemacht. Ich habe so viel Wurst gegessen und Wurst, verarbeitetes Fleisch ist ja so, es gibt ja nicht viele Sachen, die man nicht essen sollte generell oder wenig essen sollte, besser gesagt. Aber Wurst gehört halt irgendwo dazu, ne? Ja, ich habe, glaube ich, in dem einen Monat, ich habe es auch nicht lange durchgezogen, weil es halt einfach, es macht einfach keinen Spaß. Mhm. Aber wenn es euch Spaß macht, Leute, dann gönnt euch. Aber Wurst war halt auf jeden Fall mein täglicher Begleiter und es war nicht gesund.
Das kann ich mir vorstellen. Wenn man so ein bisschen von, ich glaube, das ist ja das, was du auch viel teilst tatsächlich, was dieses Ernährungsthema angeht und auch versuchst, ich glaube, da so ein bisschen mit diesem Mythenthema eben aufzubrechen, dass man keine Pizza essen kann oder auch, dass man kein Eis essen kann, was ich total wichtig finde, weil ich glaube, Leute versuchen Ernährung heutzutage so komplex und kompliziert zu machen und das ist wahrscheinlich, was Gesundheit angeht, mit eines der einfachsten Themen tatsächlich. Aber wenn ich so ein bisschen einen Schritt weiter gehen würde, wie sieht das mit dem Training aus? Du hast eben gesagt, du bist Profisportler. Bist du jetzt noch aktiv in diesem Thema Wettkampf drin? Ja,
das nein? Das Gute im Bodybuilding ist ja, dass du selbst mit wenig Training, ich trainiere jetzt nicht wenig, aber selbst wenn ich jetzt nur 3 oder 4 Mal pro Woche trainieren könnte, trainiere aktuell so 6 Mal die Woche, kann ich trotzdem besser werden. Also Männer reifen ja, sagt man, ne? Und Frauen natürlich auch, bitte cancelt mich nicht. Aber man wird, also wenn man gesund ist, bis zu dem Punkt, wo der Abbau größer ausfällt als der Aufbau, wird man besser. Das heißt, auch wenn ich jetzt keine aktiven Wettkämpfe mache, werde ich immer besser und besser, besser und besser, besser und besser. Und der Tag wird ziemlich wahrscheinlich kommen, wo ich mir denke, okay, jetzt gehen wir mal auf jeden Fall nochmal, vielleicht das letzte Mal auf die Bühne. Also mir macht das auch einfach sehr viel Spaß, mich zu verbessern. Ich habe auch früher sehr gerne WoW gezockt. Ja? Da hast du ja auch deinen Charakter, den du immer wieder irgendwie verbessern kannst. Und wenn du das Endlevel erreicht hast, den Endboss besiegt hast, dann gibt es in 3 Monaten einen neuen, besseren Endboss, der noch viel krasser ist und du kannst ein cooleres Schwert dir holen und das ist irgendwie, das gefällt mir irgendwie, das macht mir Spaß, das lässt mich vielleicht abends ein bisschen besser schlafen, es erfüllt mich, weil einen Sinn hat das ja nicht, ne, wenn man mal ganz ehrlich ist, einen höheren Sinn hat das nicht, sondern einfach nur, dass ich quasi mein Leben gerne so leben würde und dass das mich halt erfüllt, ne, ja.
Würdest du sagen, da steckt auch so ein bisschen so ein Suchtpotenzial hinter?
Irgendwie? Ja, 100%. Aber ich finde, Sucht ist immer so negativ, oder? Also man wird, also Sucht ist für mich immer dann, wenn dein Leben dadurch irgendwie schlechter wird. Wenn deine Lebensqualität sinkt. Aber ich würde schon sagen, dass ich mein Leben nicht anders leben wollen würde. Ich meine, wir haben ja auch immer wieder Auszeiten. Mhm. Wir waren jetzt vor kurzem auf Bali, auf den Malediven und so. Ich habe ja das andere Leben ja auch irgendwie, ne? Zwar nicht so hochfrequent und auch nicht so lange, aber ich gehe ja immer wieder sozusagen in dieses andere, chilligere Leben rein, ja? Und ich kann natürlich trotzdem nicht komplett abschalten, aber ich arbeite deutlich weniger, meistens dann nur so 3-4 Stunden am Tag, das ist dann okay, dann brennt auch die Bude nicht ab. Aber nach 2 Wochen gefällt es mir nicht mehr. Also ich kann 10 Tage, das ist unser, haben wir jetzt dieses Jahr herausgefunden, weil wir normalerweise immer nur so 7 bis 10 Tage weg waren. Diesmal waren wir 2 Wochen weg und es war irgendwie too much. Also die letzten 4 Tage hätten wir uns sparen können, ne? Da haben wir Geld ausgegeben. Das war irgendwie so, dass man sich gedacht hat, wir waren auf den Seychellen. Ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt ein doofer Ort ist, aber wie ich eben schon gesagt habe, man
gewöhnt. Wo wart ihr da?
Auf den Seychellen. Ja. Wir waren einmal auf Mahé und einmal auf Platte Island. Mhm. Und vorher waren wir auf De Roche.
Wir haben da unsere Hochzeitsreise gemacht.
Ach, ehrlich? Ja, wo wart ihr da?
Ich überlege gerade, wie die Insel hieß. Es ist eine ganz kleine Insel gewesen. Wir sind von Mahé aus, also da sind wir gelandet. Das ist doch das, wo der Flughafen ist, ne?
Genau, Mahé ist die Hauptinsel. Auf den Malediven heißt die Malé.
Und
auf
den Seychellen heißt die
Mahé. Also
genau.
Irgendwer hat von dem anderen abgeguckt.
Und wir sind, ich glaube, von da aus 15, 20 Minuten mit dem Heli geflogen. Es war so eine ganz kleine Insel.
War die im Six Senses doch?
Ja, genau, wir waren im Six Senses,
weil die Heli-Dings haben. Ja, dadurch, dass ich halt schon so lange halt einfach Unternehmer bin, habe ich mir natürlich auch immer wieder Auszeiten nehmen können. Und das war halt immer wieder eine schöne Sache, sich tolle Hotels anzuschauen und so. Das ist ja
außer
auch
die Spinnen
schön.
Da. Ja. Damit konnte ich, die habe ich in den ersten 3 Minuten gesehen. Danach waren die 10 Tage...
Das heißt, ja.
Ein wenig durchwachsen, nennen wir es mal so. Aber krass, also crazy da unten, echt. Das ist schon eine ganz andere Welt, aber ich kann das total nachvollziehen. Dieses 2 Wochen gar nichts machen, ich würde das gar nicht können. Also so 7, 10 Tage, das haben wir bei uns in der Family, also Laura und ich, uns auch darauf geeinigt, dass ich zwischendurch den Laptop dann mal extra nicht mitnehmen darf. So, manchmal sitze ich dann am Handy oder so.
Ja, du kannst auch alles am Handy machen, wollte ich gerade sagen.
Das geht ja mittlerweile, aber 2 Wochen, ich könnte das auch nicht mehr, weil ich das halt gerne ja mache. Alles.
Das ist ein sehr gutes
Zeichen. Das ist der Unterschied, ne?
Das ist ein hervorragendes Zeichen. Und ich würde jedem wirklich empfehlen, danach zu streben. Also jetzt nicht unbedingt mehr Geld zu verdienen oder so, ist natürlich auch toll, damit man halt merkt, dass das alles vielleicht einen nicht so erfüllt, aber das muss man, glaube ich, die Experience muss man, glaube ich, schon mal selbst gemacht haben, weil wenn mir jetzt jemand erzählt hätte, Sepp, du wirst dir irgendwann einen McLaren kaufen und dann wird dieses Auto dich nicht glücklich machen und du fährst damit gar nicht und verkaufst den wieder, um irgendwie Hosen zu kaufen für dein Unternehmen oder wie auch immer, so weißt du, das ist halt, ich glaube, das muss man halt einfach selbst erlebt haben, aber wenn man wirklich sagt, hey, ich wach auf und ich habe etwas, woran ich Spaß habe, ich meine, die 8 oder 9 oder 10 Stunden, die man jeden Tag arbeitet, die nicht mit etwas zu füllen, was einem irgendwie eine Erfüllung gibt, muss auch gar nicht Spaß sein. Es kann ja auch sein, dass man halt sehr erfüllt wird. Ich meine, viele Ärzte haben wahrscheinlich nie so viel Spaß, aber es ist sehr erfüllend vermutlich, Menschen zu helfen und Leben zu retten und so, könnte ich mir vorstellen. Ich bin jetzt selber kein Arzt.
Das ist, aber ich glaube schon, dass in diesem Standardsystem, und auch hier will ich jetzt wieder keinem auf den Schlips treten, es braucht das System, ganz wichtig. Aber ich glaube, wenn du da nicht an einer gewissen Ende der Nahrungskette stehst, und ich glaube, selbst wenn du an diesem Ende der Nahrungskette stehst, ja, es ist erfüllend, Menschen zu helfen, aber das rückt so schnell in den Hintergrund, weil du es nicht so machen kannst, wie du es dir wünschen würdest oft. Ja. Und selbst wenn du der krasseste Neurochirurg bist, der die besten Hirn- oder Rückenmarksoperationen macht, du regst dich dann über andere Sachen auf.
Klar, aber dein Job an sich, ich glaube, wenn man...
Ist sehr erfüllend.
Genau, ja, darauf wollte ich hinaus. Absolut. Und das sollte irgendwie für jeden Menschen mehr oder weniger ein Ziel sein. Ich sage ja jetzt nicht, dass es jeder erreichen wird, aber wenn wir 9 oder 10 oder sagen wir mal nur 8 Stunden arbeiten, was heißt nur, aber wenn wir 8 Stunden jeden Tag überlegen, das ist ein Drittel des Tages, 8 Stunden schläfst du, wenn du es mit der Gesundheit ernst nimmst, bleiben die ja nur noch 8. So. Und ein Drittel deines Lebens sozusagen mit dem zu füllen, was du wirklich feierst,
Ist nicht verkehrt.
Ist nicht verkehrt, aber lieber 16 Stunden mit dem.
Ja, absolut, ne? Das würde ich auch sagen. Klar. Ich finde halt diese Suchtthematik immer so spannend. Man muss dazu sagen, meine Frau hat einen Master in Suchtherapie.
Ach, crazy, dann kann sie mich jetzt so voll roasten. Na, der ist
so
voll drin,
hooked. Wir diskutieren, das ist so, die hat vor uns in der Akademie, bevor die in den Mutterschutz gegangen ist, haben wir so, die hat ein 30-seitiges Dokument gemacht, was wir jetzt bald rausbringen, über Überoptimierung. Mhm. Und es gibt super wenig Daten dazu tatsächlich. Ja. Wirklich ganz, ganz, ganz wenig zu diesem Potenzial, was hinter dem suchtherapeutischen und zu diesem ganzen Überoptimierung, auch in dieser Longevity-Bubble, was du gerade eben angesprochen hast, ob jetzt Brian Johnson oder wer auch immer. Und das ist so, klar, ich sehe das zum Großteil genau wie du es gerade gesagt hast, aber das ist so, wir diskutieren ja ganz oft drüber. Und seitdem sie dieses Dokument gemacht hat, in jedem Podcast kommt irgendwo der Moment, wo ich dann denke, krass, das hat jetzt wieder was von dem, was sie da irgendwo geschrieben hat. Und ich glaube, da ist wieder das, was du eben auch gesagt hast, Dinge von unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, ist am Ende das Entscheidende und nicht voreingenommen mit einer Meinung reinzugehen. So, ich habe mir Challenge gesetzt, ich will nächstes Jahr einen Ironman machen. So.
Stark.
Was ganz anderes jetzt so. Und ich höre dann schon im Hintergrund, wenn ich auf Anmelden drücke, höre ich schon ihr Lachen im Hintergrund so, da ist wieder das Vergleichen, ne? Kannst du wieder mit, klar, ja, mit wem anders.
Aber die Frage, die am Ende doch einzig und allein entscheidend ist, erfüllt dich das oder nicht? Safe, selbst absolut, wenn es eine soziale Programmierung wäre, was es ja de facto ist. Ich meine, warum willst du ein tolles Auto? Warum willst du viel Geld? Warum, ich meine, du hast ein Dach, du hast Essen. Das ist ja im Vergleich zu allen anderen Dingen, die du erreichen kannst, ja nichts wert. Wenn du jetzt, keine Ahnung, draußen 100 Euro finden würdest oder bei dir läuft, bei, sagen wir mal 500 Euro, würdest du dich ja voll freuen. Mhm. Aber so sehr freust du dich ja nicht, wenn du morgens aufstehst und diesen Tag geschenkt bekommst. Ja, das heißt, wir sind alle programmiert. So, jetzt können wir hingehen und diese Programmierung durchbrechen und sagen, okay, wir müssen jetzt das tun, was uns nicht nur von außen auferlegt wird, von der ganzen Community, von dem sozialen Konstrukt, sondern das, was du wirklich halt fühlst und das, was du wirklich willst und das, was dich wirklich erfüllt. Aber wie soll das gehen? Wir sind ja aufgewachsen. Wir haben ja quasi alle Stadien, sind wir ja durchlaufen. Mhm. Und deswegen ist für mich das einzig Entscheidende, bist du happy, diesen Ironman zu laufen? Feierst du den Weg dahin? Absolut. Und ob das jetzt eine Sucht ist, ob das Vergleichen ist, ob das eigentlich unnötig ist, ob das rational gesehen dumm wäre, spielt in dem Moment eigentlich keine Rolle, weil die beste Option ist es, in dem Moment das zu tun, was dich erfüllt. Und parallel kannst du dann, weiß ich nicht, deine Ayahuasca-Kuren oder wie auch immer, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, ja, Erfahrungen machen, um dann auf eine höhere Sphäre zu kommen, und dann kannst du ja in dem Moment sagen, okay, ich laufe jetzt nicht mehr den Ironman. Aber in dem Moment ist das die beste Entscheidung, die du treffen kannst, das zu tun, was dich erfüllt, und parallel kannst du ja, wie gesagt, meditieren oder wie auch immer, und so mache ich das ja auch. Mir ist auch bewusst, dass vieles, was ich erreichen will, die Frage ist, muss ich das so? Warum mache ich das? Warum? So, warum chill ich nicht den ganzen Tag, ja? Es hat bestimmt irgendwas mit meiner Kindheit zu tun oder mit dem Gefühl, irgendwie vielleicht mehr Sicherheit zu brauchen, mehr Sicherheit zu benötigen, Sicherheit vor was, sind ganz viele
vielleicht verschiedene. Vielleicht ist es aber auch was Neues zu kreieren.
Kann auch sein, ja. Mhm. Ja. Und darauf jetzt zu verzichten, nur wenn man sagt, ja, es ist ja quasi nur meine Sucht oder es ist quasi nur von außen auferlegt, es ist Social Programming, ja gut, was ist die Alternative? Weil ich werde ja nicht direkt auf dieses Level kommen, dass ich Erfüllung im Nichtstun erreiche. Mönch bin, wie auch immer, der dann halt, keine Ahnung, vielleicht super happy ist und glücklicher ist als ich jetzt und eigentlich nichts hat und nichts macht. Aber da komme ich ja, da muss ich ja erstmal hinkommen. So, in der Zwischenzeit kann ich ja mich mit den anderen Sachen betäuben oder ablenken, ja, oder wie auch absolut immer. So ganz krass, ne? Ich übertreibe gerne, ja, um so halt gewisse Sachen klar zu machen.
Ne? Absolut. Ja. Ist ja auch in dem Kontext keine Sucht, weil gibt ja verschiedene Kriterien, die man sich nach ICD-10 und sowas angucken muss, um letzten Endes eine Suchterkrankung zu haben, und das eine davon wäre, dass du nicht aufhören kannst, aber das würde ja bedeuten, du musst ja alle 3 Monate eine Wettkampfdiät machen. Das ist ja de facto gar nicht der Fall. So,
klar, mal abgesehen davon, dass das nicht Fall, gehen würde. Genau, in dem Fall hättest du ja eine krasse Lebensqualität-Senkung.
Safe,
ne? Absolut. Also du würdest vielleicht deine Gesundheit schädigen. Du
nicht nur wahrscheinlich.
Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Kommt drauf an, wie du es halt machst. Vielleicht, wenn du mit Peptiden oder was auch immer dagegen steuerst. Und kein Plan, da gibt es bestimmt Methoden, um das weniger schädlich zu
machen. Aber gestalten. Dann wärst du nicht mehr in diesem naturalen Bereich.
Klar, natürlich.
Dann wäre es eine ganz andere, theoretisch ist das schon eine andere Sportart am Ende.
Ja, schon.
Es ist schon zwar die gleiche mechanistische Belastung der Hantel, aber es ist schon eine andere Sportart, ja, eigentlich, ehrlicherweise. Ja, ja. Weil du hast halt ganz andere Möglichkeiten am Ende, ne?
Du kannst deinen Kalorienverbrauch modulieren, du kannst den Muskelaufbau so stark beeinflussen, und es wird ja immer krasser. Ich weiß nicht, wie sehr du dich momentan am Zahn der Zeit mit den Antikörpern befindest, aber das wird der absolute Wahnsinn. Damit absolut kann man so viele verschiedene Sachen, Krankheiten ausmerzen, wo man jetzt sagen muss, uns sind die Hände gebunden, weil Antikörper so spezifisch sind, ganz genau dorthin gehen, wo sie hingehen müssen. Und die Technologie, die befindet sich in Phase 3 teilweise, ne? Also Myostatin und Co., Activin A, auch der Activin Rezeptor 2, der wurde auch schon, ne? Das ist halt alles sehr, 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 sehr weit. Und ich glaube, es wird in der Zukunft noch viel krasser. Also ich bin gespannt, was da kommen wird, ne?
Safe.
Ich meine, Ozempic und Co. sind ja auch schon, es ist ja wirklich eine Revolution gewesen, weil diese Ergebnisse hast du durch normale Medikamente früher niemals erreicht.
Ja? Und ich stelle mal die Frage, wie krass wird das durch AI noch kommen?
So. Also ich bin da sehr optimistisch tatsächlich. Also ich bin nicht optimistisch, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren oder 15 Jahren das Level erreichen, wo es richtig abgeht. Hm. Aber wenn wir das Level erreichen, wo es richtig abgeht, wird es richtig abgehen. Da wird es Leute geben, die machen sich ein Nashorn auf die Stirn, weil das dann gar kein Problem ist. Ich meine, wie man DNA verändern kann, CRISPR und Co., wissen wir. Wir müssen nur wissen, was wir verändern müssen, damit nicht irgendwas anderes passiert halt. Ne? Das einmal durchrechnen, da uns mal ein bisschen
Hilfe holen. Ich glaube schon, was sich so in den letzten 2 Jahren verändert hat. Also das wäre, glaube ich, in den letzten 30 nicht denkbar gewesen. Ja. Und das hat sich jetzt in 2 Jahren verändert.
Und das ist ja exponentiell. Und
eben drum.
Unsere Gehirne sind nicht darauf ausgelegt, exponentielles Wachstum zu greifen. Und deswegen kann es sein, dass wir in 5 Jahren alle Flügel haben und rumfliegen. Nein, haben wir nicht. Werden wir nicht, ziemlich wahrscheinlich nicht. Aber es wird der Tag kommen, wo sowas absolut möglich ist. Ob man es will, ob man es darf, ob die Möglichkeiten durch gewisse Regularien gegeben sind, weiß ich nicht. Aber theoretisch ist es möglich. Und alles, was theoretisch möglich ist, wird irgendwann zutreffen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ob in 100.000 Jahren, außer natürlich wir sterben alle vorher irgendwie.
Wir zerstören uns selber.
Ja, oder andere Sachen. Ein Crazy Virus oder weiß ich nicht, Aliens. Ja. Weiß man ja nicht, ne?
Crazy Virus, das habe ich schon mal gehört irgendwo, ja. Gibt es irgendwas, was du regelmäßig misst? Also Blutwerte oder gibt es irgendwas, was du regelmäßig trackst?
Also nicht regelmäßig, aber immer mal wieder. Natürlich Blutwerte, aber das Ding ist, mein Lifestyle ist schon so konstant, dass die Werte halt immer gleich waren. Also wenn du 10 Jahre lang immer misst und es ist irgendwie immer gleich, dann ist wahrscheinlich dein Ansatz ziemlich okay, also beziehungsweise dein Ansatz wird durch die Outcomes validiert. Mhm. Und dann ist halt die Frage, gut, irgendwann, wenn man älter wird, muss man immer mal wieder nochmal checken, weil natürlich auch Stoffwechselvorgänge anders vonstatten gehen. Aber ich nehme zum Beispiel schon seit gefühlt Äonen 4000 internationale Einheiten D3 und weiß, dass damit mein Blutwert gut ist. Jetzt könnte ich es nochmal abchecken. Aber Testosteron lasse ich tatsächlich nicht mehr messen. Habe ich einmal gemacht. Das Problem ist, was ist, wenn ich mich zu tief befinde? Ich stecke dann in einem Dilemma. So, gebe ich meinen Netti-Status auf oder nicht? Weil ich fühle mich eigentlich gut. Ja? Und vielleicht habe ich eine sehr hohe Androgenrezeptorsensivität. Vielleicht nutze ich Testosteron besonders gut. Ja? Und ich glaube, ich bin so ein Typ, ich mache mir sowieso dann immer einen Kopf darüber und hätte wenn und aber. Und dann denke ich mir so, ich finde dann vielleicht sehr gute rationale Gründe, warum ich THT nehmen sollte. Und dann, ey, ich habe jetzt mit THT eine Pro-Card bei der IFBB bekommen, ne? Weißt du? Also ich habe ja gewisse Pro-Cards, aber halt eben bei dem normalen, wo man nicht getestet wird, Verband eben nicht. Und dann ist ja die Frage, ja, THT mal 2, das wird schon gut gehen. Und dann bin ich halt irgendwann vielleicht auf Insulin, HGA trennen, weiß ich ja nicht. Ich bin halt ein Mensch, der zu Extremen tendiert, das weiß ich. Und dann ist halt die Frage, ob ich die Büchse der Pandora aufmachen will. Das ist halt, deswegen ist es so sehr, sehr gut, dass ich da einfach die Augen verschließe. Aber ich werde es demnächst nochmal machen. Das habe ich auf jeden Fall auf meiner Agenda. Gut, dass du es angesprochen hast, ja.
Die IFBB Pro Card Natural hat nur Patrick Gold, oder? Täusch.
Ja, der hat die. Es gibt hier und da im internationalen Raum auch Athleten, aber man muss sagen, die Konkurrenz ist natürlich auch entscheidend. Na, es gibt in Deutschland nur einen einzigen Wettkampf, das ist die Dennis James Classic. Also, wo du, es gibt mehrere Wettkämpfe, aber da kannst du halt die Pro Card bekommen. Da bin ich auch gestartet und habe den 3. oder 4. gemacht. Ja? Also auch knapp an der Pro Card vorbei, aber das Problem war, dass ich ein Jahr nach Patrick gestartet bin und die haben das Weight Limit erhöht. Das heißt, man darf dann mehr wiegen und
ja, gut,
dann, ich kann ja nicht mehr, also ich kann schon mehr Kreatin nehmen, aber davon wachsen mir jetzt nicht 2-3 Kilo mehr Muskeln und deswegen hatte ich tatsächlich wahrscheinlich Athleten da, die dann noch schwerer waren als die Jahre zuvor und das macht es halt nicht einfacher, weil ich für jedes Gramm Muskulatur extra ja schon sehr stark kämpfen muss, ne? Und deswegen, aber Patrick ist auch absolut ein Phänomen. Also wie der Junge aussieht, der sieht aus, als hätte er einen Myostatinmangel, wirklich.
Ja, sieht wie diese Kuh aus,
oder? Ja, der ist halt so muskelbepackt von unten bis oben. Bei mir ist es so, zum Beispiel, meine Waden fallen ja sehr stark im Vergleich zu meinen Quads ab. Und bei dem ist es so, irgendwie alles ist voll mit Muskeln. So auch Bereiche, die man gar nicht so richtig isoliert trainiert, sind bei dem vollgebepackt mit Muskeln. Ich glaube, der hat eine sehr hohe Androgensensibilität.
Könnte gut sein. Also nicht nur obere Brust und Nacken und so, sondern wahrscheinlich noch einfach ein bisschen mehr verteilt im restlichen Körper.
Ja, ne? Weil freies Testo und auch Total Testo war bei dem nicht so hoch. War immer so Mitte. Ne?
Aber, ja, aber dann nutzt es ja muss auch. Es ja. Also dann muss es ja. Ich glaube, das Problem an diesem ganzen Testo-Thema ist ja auch einfach, und das ist auch was ich super kritisch sehe, also freies Testosteron messen ergibt sowieso keinen Sinn, das ist eine immungetriggerte ELISA-Reaktion, die ist ja von so vielen Sachen am Ende abhängig und so krass anfällig. Gesamttesto messen mit SHBG, Albumin und Co. berechnen, cool, aber der entscheidende Faktor, der fehlt uns. Wie viele Rezeptoren haben wir und wie ist die Sensitivität? Und das können wir nicht richtig messen.
Zumindest nicht auf normalem Wege.
Ja, genau. Du musst
halt Muskeln entnehmen.
Ja, aber das machst du ja nicht mehr eben kurz so.
Das machst du nicht.
Ja, und ich glaube, das
gib
ist
dir
halt
doch mal Mühe.
Ja, kurz hier am Tisch, ja, mega Idee. Nee, ich glaube, das ist halt ein entscheidendes Problem. Ich denke schon, dass man das irgendwann lösen wird, tatsächlich. Aber jetzt gerade, und das stellt sich immer so ein bisschen so diese Messung in Frage. Aber du hast gerade eben so dieses THT-Thema angesprochen. Vielleicht THT, ja, nein, Büchse der Pandora. Ist das was, wenn du diesen Status des aktiven Sportlers, ist es überhaupt was du aufgibst irgendwann, dieses aktive Sportler-Status-Thema? Oder also ist das so ein Status, den man einfach behält?
Also wenn ich nicht mehr besser werden würde, wäre das schon ein Zeichen für mich, dass ich keine Wettkämpfe mehr mache. Also ich feiere die Wettkämpfe weniger als das Besserwerden, ganz klar. Mhm. Ich bin auch in diesen Sport reingerutscht, nur weil ich gedacht habe, ich bin jetzt nur noch dieses Jahr Junior und nächstes Jahr bin ich bei den Herren. Da werde ich keine Chance haben und ich möchte gerne flexen. Ich möchte gerne einen deutschen Meistertitel. Ja, ist ja so Instagram reinschreiben, wie auch immer. Und deswegen bin ich gestartet. Ich habe dann tatsächlich bei den Junioren gewonnen und bei den Herren. Ich hätte das ja niemals für möglich gehalten, dass ich mich überhaupt auch nur neben den Herren sehen lassen kann. Und das hat mich mehr oder weniger in den Sport reingedrückt. Aber warum ich Bodybuilding mache, liegt darin, dass ich Progression liebe und das Training auch. Also sowohl an sich das Training, also die Tätigkeit und natürlich auch das Besserwerden. Und wenn das Besserwerden wegfällt, ist halt die Frage, wozu sollte ich noch starten? Weißt du, ich sehe dann schlechter aus. Ich meine, okay.
Würdest du bei dir selber starten?
Oh, das ist ein Thema. Also das Problem ist, der größte Wettkampf, den größten Wettkampf veranstalten wir selber mit Abstand. Also 3x von den Zuschauerzahlen und wahrscheinlich Social Media 10x im Vergleich zu allen anderen Wettkämpfen. Ja,
vielleicht dieses Jahr jetzt, wenn es Köln ist, muss ich mal kommen.
Angucken. Du bist herzlich eingeladen.
Danke, danke.
Aber dieses Jahr wird es ja nichts mehr, weil ich ziemlich, die Bäckchen sind voll.
Man kann sich ja trotzdem mal das ganze Ding angucken.
Ja, klar. Ich meine, also ich werde aber nicht starten, falls du
auch aufhörst. Das ist klar. Ne?
Die Frage stelle ich mir auch, ob die Leute dann nicht denken, boah, ey, der...
Ist gezinkt.
Ja, ist gezinkt. Aber ich würde gern. Ich bin ganz ehrlich mit dir, weil ich bin ja auf dem Mr. Olympia zum Beispiel gewesen in Vegas und das ist halt einfach kein Vergleich. Da sitzen 200, 300. Ja, das ist sogar verfolgt. Ja, gut. Klar. Da sitzen 500 Leute im Publikum und der Wettkampf ist halt auch vielleicht jetzt nicht so unbiased, um es politisch auszudrücken. Wenn du als Deutscher da hinkommst, dann musst du dich erstmal beweisen. Ja. Du musst erstmal 10-mal kommen, dann vielleicht musst du da in Sponsoring von irgendeiner Marke, die dann den Wettkampf sponsort, ne? Und darauf habe ich keine Lust. Also das fällt ja dann auch weg. Ich werde da ja jetzt nicht starten können. Und dementsprechend, ja, und man muss auch klar sagen, dass die Athletendichte bei uns, dadurch, dass wir auch Preisgelder haben und sehr viel Prestige und sehr viel Reichweite, ist die Athletendichte halt komplett gestört. Also die besten Athleten der Welt starten hier. Ich muss nicht nach Amerika fliegen, was ja momentan sowieso schwierig ist mit dem Reinkommen vielleicht auch nicht. Ne? Ist auch so ein Faktor. Aber ja, du hast es angesprochen. Ich weiß nicht, wie es von außen aufgenommen wird. Ja.
Ich hatte letzte Woche jemanden hier, oder am Sonntag tatsächlich, der bei eurem Qualifier war und der Coach gemacht hat da. Mhm. Und Iron Mike.
Ja, klar.
So, der war hier, mit dem habe ich über Testo diskutiert, 2 Stunden. Und der hat super positiv auch davon geredet. Also der fand es auch mega gut und meinte sweet. So, krass, was für eine Qualität da tatsächlich auch war. So. Ich meine, das sieht man ja bei Instagram sonst auch. Aber es ist eine spannende Frage, finde ich trotzdem, weil, weißt du, selbst wenn du es machen würdest, und ich glaube, das ist was halt persönlich für dich entscheiden muss, weil selbst wenn du es machen würdest, und sagen wir mal, du würdest gewinnen.
Wenn.
Ja, genau.
Ich bin ja alt und gebrechlich.
Ja, genau. Also. Tun wir nur mal so, du würdest jetzt nicht der Leni einen Heiratsantrag machen dieses Mal dann da, sondern du würdest dann da gewinnen. Ich glaube, ich würde mir halt die Frage am Anfang stellen, würdest du das selber dann als Gewinn wirklich annehmen? Weil du halt vielleicht das Gefühl selber hättest.
Absolut, ja. Ich müsste auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Jury nichts mit mir zu tun hat. Mhm. Also, dass ich halt einfach Leute reinhole, die mich vielleicht nicht mögen. Vielleicht die Hater der letzten Jahre. Ich gucke, wer hat immer doof kommentiert unter meinen Bildern. Ne? Also, wenn ich gewinnen sollte, dann müsste es schon eindeutig sein. Die Frage ist, kann ich so einen Wettkampf, geht es überhaupt, so einen Wettkampf eindeutig zu gewinnen? Also, ist es überhaupt möglich als Nettie? Ne? Aber ja, ich muss mir auf jeden Fall was überlegen, damit die Wahrscheinlichkeit sehr niedrig ist. Vielleicht sage ich denen auch einfach im Zweifel einfach mich auf den zweiten. Wenn ihr euch unsicher seid, mich auf den zweiten. Weil das Dümmste wäre ja, wenn ich gewinne und ich hätte es nicht verdient.
Naja, safe.
Und also das, ich würde es,
das wäre nicht
Witz,
nur für dich, sondern
ich würde ein Video machen,
halt scheiße,
ich würde den Typen mitnehmen, ich würde ihm das Preisgeld geben, sage ich hier auch auf on-cam, off-cam, wie auch immer, ja. Und ich würde den da hinstellen und sagen, der hat eigentlich gewonnen. Die Frage ist halt, ob ich das dann auch sehe, weißt du, das sind halt so viele Faktoren, schwierig da objektiv zu bleiben, vielleicht nicht, ne?
Ja, aber vor allem ist ja schon so, dass man mental dann auch ein bisschen angeschlagen ist nach so einer Wettkampfdiät, ob man das dann wirklich in dem Moment auch so, ne, also ich glaube schon, du siehst es jetzt deutlich objektiver, als du es halt dann
deswegen meinte ich ja, ne? Du bist ja in einer Situation, die jetzt nicht gerade so objektiv gesehen vom Geiste her auf dem höchsten Niveau, ne, sich befindet. Aber für mein Business wäre es auf jeden Fall schädlicher, wenn ich wenn ich Erster werden würde, also wenn ich gewinnen würde und dann aber nicht verdient. Hm. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich Ivo vor meiner Person, 100%.
Absolut. Aber das ist ein spannendes Thema, ne? Ja. Weil ich bin trotzdem, also für dich persönlich und aber das ist, ne, also ist tatsächlich was, worüber man sich Gedanken
macht. Das hat mich noch niemand gefragt gefühlt so. Mhm. Du bist jetzt der Einzige und wir haben der Erste. Und wir haben da letztens drüber geredet, Leni und ich. Und ich war mir super unsicher. Weil Fakt ist, ich glaube, die Leute wollen es schon gerne sehen und die Halle wird auch krass beben. Ich war ja 2018 in Siegen in der gleichen Halle und damals hatte ich natürlich noch bei weitem nicht die Reichweite von heute und auch, war das jetzt auch nicht großartig angekündigt, dass ich dort starte und so. Und ich glaube, wenn man das richtig aufbaut, könnte daraus ein richtiger Hype entstehen. Und das wiederum ist ja auch cool für den Sport und für die Athleten links und rechts neben mir. Und vielleicht gewinne ich ja auch gar nicht. Das kann ja auch sehr, sehr gut sein. Und dann macht es das Event einfach geiler.
Ne? Safe. Aber es spricht ja für dich, dass du unsicher bist.
Ja.
Also es ist ja nichts Negatives. Ja. Also das
wie würdest du es denn einschätzen? Was würdest du sagen? Ist es ein bisschen komisch, wenn man auf seinem eigenen Event startet? Oder kann man sagen, Ivo ist schon so erwachsen geworden, dass ich quasi, ja klar, mir gehört das Ganze und so, aber mich kann man schon vielleicht mit der passenden Jury auch objektiv bewerten.
Also ich glaube, es sind unterschiedliche Dinge, die man argumentativ angehen müsste, weil ich glaube schon, also wenn man sich das von außen betrachtet, würde ich schon sagen, auch wenn die Leute, die in der Jury sitzen, man viele davon oft kennt, würde ich schon sagen, ist es ein sehr objektiver Wettkampf. So, ich bin jetzt natürlich nicht annähernd so tief drin wie du, aber ich kenne beim letzten Mal waren ja recht weit vorne Daniel und Julian hieß er, glaube ich.
Julian, genau. Und der Julian ist ja nicht bei uns, Daniel ist bei uns gesponsert und trotzdem hat am Ende die Jury entschieden, dass absolut. Julian gewinnt. Ja.
Genau, und Julian hat dann auch in anderen Wettkämpfen gewonnen und so. Es war ja auch ein hartes Ding für Daniel zu kauen und so, hat man ja mitbekommen. Und also ich würde schon
ist
sagen.
Ist ja richtig drin.
Ja, Hammer. Ja, natürlich. Ich verfolge das total. Das ist auch, das ist am Ende, ich glaube, du guckst selber, wenn du Social Media machst, sehr wenig Leute selber. Und am Ende guckst du, glaube ich, nur Dinge, die du selber als ehrlich auch empfindest. Mhm. So. Und ne, ich gucke nicht viele Sachen, aber danke. Es gibt schon so ein paar Dinge, die ich da verfolge.
Super schön, das zu hören, ja.
Und also ich glaube, das wäre schon sehr objektiv, was das Bewerten angeht. Ich glaube, an deiner Stelle hätte ich viel weniger Angst vor der Platzierung. Ich hätte viel mehr Angst auf dieser Business-Ebene, wie das wirken könnte langfristig. Dafür hätte ich richtig Respekt, weil ich mir halt Gedanken darüber machen würde.
Das wäre once in a lifetime wäre das.
Absolut, das wäre once in a lifetime. Nur once in a lifetime kann halt auch manchmal once in die Hose gehen. So.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Das ist
ja.
So... Ich glaube zwar, wenn ich mir das ganze Community-Ding angucke, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat bei euch, glaube ich nicht, dass das ein Thema wäre. Ich glaube, wie du gerade gesagt hast, die Leute würden das hart feiern, das zu sehen. Aber ich glaube trotzdem, dass das was ist, worüber man nachher reden würde. Was nicht das bedeutet, dass es negativ sein muss. Ja. So. Ne? Aber das ist so, ich glaube, man hat darauf keine perfekte Antwort von jetzt auf gleich. Am Ende ist es natürlich, es ist super schwierig, weil ich glaube, mich würde es auch nicht reizen, bei einem anderen Wettkampf anzutreten, wenn man selber, das ist so, weißt du, ihr macht Supplemente. So, du setzt dich jetzt hin und probierst vielleicht andere Supplemente aus, um zu gucken, welche Geschmäcker von anderen Riegeln sind gut und was kann man vielleicht irgendwie, also wo kann man noch dazulernen, wo kann man sich verbessern? Aber ich glaube, wenn man halt etwas macht, was richtig gut ist und wenn man durch eine Prep von 6-7 Monaten durchgeht, dann ist es fucking schwierig zu sagen, so komm, ich mach das jetzt was, wo ich denke, es ist vielleicht gut, obwohl man weiß, dass es bei einem selber halt richtig geil ist auf dem Wettkampf.
Ja.
Und ich glaube, das ist was für dich persönlich sehr schwierig wäre, woanders zu starten oder nicht bei dir selber
deswegen
zu starten.
Deswegen starte ich ja bei denen, die nicht getestet werden.
Ja, ja, absolut.
Weil das ein ganz anderes Feld ist. Ja?
Absolut. Aber da muss man schon sagen, ist das ja, das ist schon bei euch anders. Aber viele Wettkämpfe selber bekommen, war auch schon bei der GmbF und Co. Und das ist schon, es ist, ich glaube, du kannst das so ein bisschen mit vergleichen, das ist wie so ein, das ist jetzt sehr, sehr, sehr plakativ, aber die meisten Bodybuilding-Kongresse oder sind eher wie so ein Kongress, wenn du dir die GmbF anguckst, ist wie so ein Ärztekongress. Und die Evo Classic, auch wenn ich noch nicht vor Ort war, aber das, was ich gesehen habe, ist wie so ein Festival.
Ja, eine Show halt.
Ja, genau. Es ist wie eine Show und ein Festival, wo die Leute hingehen, richtig geile Laune haben und eine richtige Show erwarten, sich was angucken wollen. Und ich glaube, du würdest dich hart abfacken, wenn du das nicht mitnehmen würdest.
Ja.
Du würdest dich, glaube ich, richtig hart, als Athlet, ne? Jetzt, ja, als Athlet, du würdest dich hart abfacken am Ende. Ja. Wenn du das nicht, weil du das ja kennst und es mitgeschaffen hast. Und ich glaube, das ist am Ende was, was.
Komm, wir zwei nächstes Jahr, let's go.
Ja, genau, ich nicht, nein.
Du hast das perfekte Gym direkt vor der Haustür.
Ich hab das, ja, 18 Minuten fahren. Ich coach dich wieder.
Ey, es ist wie früher, nun diesmal machen wir, ziehen wir es durch. Es wäre doch richtig geil, oder?
Es wäre schon hart, das ist richtig, da muss ich zugeben.
Ich habe jetzt den Samen eingepflanzt.
Ja, jetzt hat er den Samen gepflanzt und jedes Mal so ein bisschen weiter triggern, ja. Wird schwierig mit dem Ironman nächstes Jahr parallel gleichzeitig.
Ja, dann machst du den Ironman halt ein Jahr danach und wenn du so lean bist, hast du die perfekte Basis. Fettmasse wird nicht dafür sorgen, dass du laufen kannst.
Das ist tatsächlich richtig. Ist auf jeden Fall leaner als jetzt gerade, das muss man zugeben. Aber ja, da reden wir nochmal im Detail drüber, kann man überlegen. Aber was würdest du, also wenn du uns nochmal so ein bisschen mit in das Training jetzt gerade nimmst, keine Vorbereitung, so, du warst schon immer so derjenige, ja, Push-Pull-Beine und Oberkörper, Unterkörper, das kam ja UK, das kam ja immer so, ja, von Sepp früher.
Mittlerweile weiß das ja keiner mehr.
Ja.
Das ist voll wieder im Hype und alle so, wer ist denn, also die Jungen so, ne?
Safe.
Wer ist denn das? Der sagt, der hat Oberkörper, Unterkörper als erstes hier, stimmt gar nicht.
Oh.
Fit Thomas oder keine Ahnung, den gibt's hoffentlich nicht. Hat's aber erfunden. Und ich so, nee, ich habe schon vor 12 Jahren die ganze Zeit hoch und runter gepredigt, aber ja.
So aber wie machst du es denn jetzt?
Uka Uka.
Immer noch?
Ja, klar.
Okay.
Ja. Ist halt ein super Trainingsplan, um gewisse Muskelgruppen zu forcieren, ist aber auch ein super Trainingsplan für Leute, die nicht so viel Zeit haben und dementsprechend nicht so häufig ins Gym gehen können, weil du mit 3 Einheiten oder 4 Einheiten schon jeden Muskel 2-mal die Woche trainieren kannst und dann kannst du natürlich deine Trainingseinheiten, auch wenn du wenig Zeit hast, so gestalten, dass du mit wenig Volumen pro Session trainierst, weil du ja jeden Muskel 2-mal die Woche belastest, hast du natürlich einen super Vorteil dadurch. Also deine Workout-Quality, also die Qualität deiner Arbeitssätze, die ist dann halt sehr hoch. Und das wiederum ist ein Vorteil, den du bei Push-Pull-Legs nicht so hast, weil du ja mindestens 6 Einheiten bräuchtest für eine Frequenz von 2. Das heißt, dass jeder Muskel 2-mal trainiert wird. Ansonsten würde mir nur noch ein GK-Plan in den Sinn kommen, der halt bei weniger Zeit noch mehr Sinn machen könnte. Aber das sind so, das wird sich auch nicht ändern. Also auch in 100 Jahren gibt es vermutlich entweder den Push-Pull-2er-Split oder den OK-UK-2er-Split. Oder GK bei Leuten, die wenig Zeit haben und trotzdem das Maximum rausholen möchten. Oder auch für Athleten, die eine sehr hohe Frequenz fahren möchten pro Muskelgruppe, was ja, wahrscheinlich vorteilhafter ist, als in einer Session 100 Sätze zu machen und dann erst in 10 Tagen wieder oder in 7 Tagen.
Aber ist immer noch sehr gerätelastig bei dir oder würdest du sagen, jetzt so mit
dem... Ist viel gerätelastiger geworden tatsächlich.
Ja, ist ja, viel ja. gerätelastiger
ja,
geworden.
Okay. Ich trainiere ja nur noch an Geräten.
Krass.
Weil die Stabilität höher ist. Und dann kannst du dafür sorgen, dass der Zielmuskel mehr zum limitierenden Faktor wird. Und ich hatte halt teilweise Loads mit der Kniebeuge und Co. über 220, 230 Kilo. Irgendwann ist halt auch so, dass du schon Respekt hast. Also du machst vielleicht 2 Wiederholungen weniger, um halt nicht zu sterben. Das ist ja auch sinnvoll. Aber auf einer Hackenschmidt oder an einer Hackenschmidt kannst du pushen, bis du halt nicht mehr kannst, sondern bist halt unten
halt liegen,
und
ja.
versuchst dich rauszuquetschen. Funktioniert tatsächlich, habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und das wiederum ist halt auch mental so ein bisschen angenehmer. Ne? Mhm. Verletzungsanfälliger würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, freie Kniebeugen sind nicht unbedingt verletzungsanfälliger, wenn du weißt, was du tun musst, um halt die Übungen sicher auszuführen, weil du dich frei bewegen kannst im Raum, ist ein Argument dafür. Aber overall glaube ich, dass Maschinentraining generell, wenn der Muskelaufbau im Fokus steht, schon überlegen sind. Wenn die Maschinen gut sind, weil wenn die Maschinen schlecht sind, dann lieber frei.
Klar. Ne? Glaubst du, irgendwann kommt der Moment, wo dieser Fokus auf Gesundheit irgendwie bei dir auch mehr kommt als
Es ist ja, was davon ist genau ungesund? Man könnte höchstens sagen, dass diese Wettkampfdiäten ungesund sind, weil Hormone droppen.
Mhm.
Ich muss sagen, dass ich persönlich sehr gut die Wettkampfdiäten bisher subjektiv betrachtet vertragen habe. Ich habe aber nie Blutbilder gemacht. Es kann sein, dass ich mir das auch alles einrede. Aber ich würde schon sagen, dass ich vom Typ her jemand bin, der hormonell sehr gut mit wenig Körperfett zurechtkommt. Aber vom Appetit her nicht.
Ja.
Also Appetit, Hunger, ich bin halt ein Schleckermäulchen. Ne? Also ich esse für mein Leben gerne und deswegen war ich halt früher auch dick. Das ist ja ganz normal. Also mein Reward-System, das heißt die Hormonausschüttung auf eine Pizza ist bei mir vermutlich höher als bei anderen Menschen. Also als bei Leuten, die eher so ein bisschen leaner unterwegs sind. Muss ja so sein. Warum sollte ich dazu tendieren, mehr sowas essen zu wollen? Und aus der Perspektive muss man sagen, okay, jetzt 3 Wochen, 4 Wochen weniger Testo, das heißt aber auch weniger Blutdruck, das heißt aber auch vielleicht eventuell, dein Ruhepuls ist niedriger, ne? Und das sind Faktoren, die ja eigentlich positiv sind. Ne? Also klar, du verlierst irgendwo, du gewinnst vielleicht auch irgendwo, weil du auch leichter bist und leaner bist und vermutlich ist dann VO2 Max dann auch höher generell, deine Ausdauer ist viel besser. Das sind ja alles Parameter oder beziehungsweise Dinge, die mit mehr Lebenszeit korrelieren, aber du hast halt auch dann vielleicht mehr Stress, das wir darum könnten. Ne? Es ist ein zweischneidiges Schwert, aber an sich das Training grundlegend mit Gewichten und so ist das Gesündeste, was du so machen kannst generell. Ne? Lean Mass ist eines der wichtigsten Assets, gerade im Alter. Und wenn du es halt auch richtig machst, hast du ein tolles Cardio-Training dadurch. Also meine Ausdauer ist super, meine Grundausdauer, aber auch mein Ruhepuls ist sehr tief, obwohl ich 110 Kilo wiege. Das heißt, eigentlich so würde man schon meinen, Peak-Off-Season müsste eigentlich nicht mehr so optimal sein. Blutdruck auch eher immer tendenziell zu wenig. Also ich sehe nicht viele Dinge, die da irgendwie negativ sich auswirken könnten. Außer halt, man könnte ein Argument dafür finden, dass diese Heavy-Gewichte, dass das vielleicht auf Dauer nicht so gut ist für dein System. Aber auf der anderen Seite passen sich passive Strukturen auch an, wenn du eben ein gutes Belastungsmanagement am Start hast. Die Frage ist dann, wie gut kann dein Belastungsmanagement sein, wenn du dich selbst coachst und sehr ehrgeizig bist? Wie gut kann das sein? Du wirst immer dazu tendieren, zu viel zu machen. Ne?
Ist halt nicht objektiv.
Genau, ja. Weniger. Ich müsste mir einen Coach suchen eigentlich. Also, nee, wirklich. Ich werde die nächste Prep das erste Mal auch nach 12 Jahren Pro-Card und 20 Jahren Training werde ich mir einen Coach suchen. Mhm. Damit ich das abgebe. Ich will mal gucken, wie es dann ist, wie es dann läuft. Vielleicht läuft es ja dann viel besser, ne? Ich muss mein Ego mal ein bisschen sagen,
beiseite. Also so schlecht lief es ja bis jetzt nicht, wenn ich mich erinnere, die letzten Jahre. Nee,
aber es kann ja vielleicht besser laufen und vielleicht ist auch der mentale Druck dann nicht so hoch.
Ich glaube, es ist halt viel jetzt in deinem Leben dazugekommen, was halt vorher ja nicht da war.
Ja, so, und viel ich muss Verantwortung sagen, vor allem.
Also ich habe ja früher, ganz früher, also wie lange ist das jetzt her? 10 Jahre, als wir das mit der Diät zusammen gemacht haben. Ja. Dann habe ich ja eigentlich die ganze Zeit alleine trainiert und jetzt mittlerweile gerade so dieses Triathlon-Ding, was ich zwischendurch, ich habe mir auch immer jemanden geholt. Vor allen Dingen, weil ich wollte halt trainieren und mir nicht Gedanken darüber machen, was soll ich trainieren und wie und wo. Selbst wenn ich auch aus dieser Trainingsbubble komme, aber ich wollte halt Athlet sein und nicht Athlet, Coach, Trainer und mit mir selber irgendwie
versuchen.
Und
du bist ja dein eigener Therapeut auch. Du bist ja theoretisch alles, ne? Also nicht nur Coach, sondern auch der mentale Aspekt ist ja wirklich nicht zu unterschätzen. Aber um auf das Thema zurückzukommen, generell empfinde ich Natural Bodybuilding als einen extrem gesunden Sport, der vielleicht im Alter mit Cardio ein bisschen ergänzt werden sollte, um sich wirklich alle Vorteile zu sichern. Und dann ist halt die Frage, wie gut kommst du mit einem niedrigen Körperfettanteil zurecht, hormonell? Das ist sehr individuell vermutlich. Gewisse Menschen, die können vielleicht nicht unter 10, andere wiederum unter 8 und das ist gar kein Problem für die. Und wie gut hast du dein Leben im Griff, weil du bist halt stressanfälliger, wenn du so wenig Körperfettanteil hast, aber wenn du, sag ich mal, den Zen-Modus im Kopf hast, deinen Schlaf priorisierst, dann glaube ich schon, dass du trotzdem viel weniger Stress hast als alle anderen Menschen und ein bisschen Stress ist ja auch positiv, ne? Ist ja nicht alles negativ. Ja, also ich würde schon sagen, dass ich aktuell die Gesundheit sehr hoch outmerken. Also klar, man kann vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen, aber ich bin auf einem Level, wo ich sagen würde, das ist schon extrem hoch. Also ich kann auch morgen einen Herzinfarkt bekommen. Ist ja eine Frage der Wahrscheinlichkeiten nur, ne? Aber ich glaube, dass ich generell auf einem sehr hohen Health-Level mich bewege. So durch meine Gewohnheiten. Ich schlafe halt immer mindestens 8 Stunden. Eigentlich nie mehr, aber mindestens 8 Stunden. Und versuche wenig Stress zu haben. Viele Mikronährstoffe zu essen, habe einen guten Omega-3-Index, einen guten D3-Spiegel. Ja, trainiere, das ist natürlich auch immer sehr vorteilhaft, habe sehr viel Lean Mass, bin ein bisschen zu schwer. Das ist so das Einzige, wo ich sagen würde, okay, bisschen weniger Körpergewicht wäre eine Optimierung, um halt länger zu leben. Aber ja, das ist ja auch nur eine Phase. Ich werde diese 107, 8, 9 Kilo werde ich wahrscheinlich in 2-3 Monaten schon wieder nicht mehr haben.
Geht ja immer auf und ab bei dir, oder?
Ja.
Ich lese immer nur zwischendurch jetzt wieder kurze Diät und
das liegt halt an den Preps auch. Ich habe in den letzten, also an den Wettkampfdiäten, ich habe in den letzten 10 Jahren Profisport, habe ich glaube ich 7 Wettkampfdiäten gemacht. Und nach einer Wettkampfdiät ist natürlich das Verhältnis zur Nahrung ganz anders. Ne? Und man muss auch sagen, dass ich bei den anderen, also in den letzten Jahren immer wieder den nächsten Wettkampf vor Augen hatte. Und dadurch war für mich klar, ich muss schnellstmöglich Gewicht gainen, damit ich aus diesem kritischen KFA-Bereich rauskomme, damit ich quasi meine Hormone stabilisieren kann. Und von dort aus wollte ich ja in einem Überschuss mich befinden, um halt Muskeln aufzubauen. Und das Resultat nach einem Jahr ist halt ein hoher Körperfettanteil. Anders geht's nicht. Außer du hast vorher die Phase nicht schnell gegaint und warst danach nicht im Überschuss. Irgendwas muss da ja gewesen sein, weil Kalorienüberschuss auch von 100 wird halt einfach über ein Jahr gesehen dazu führen, dass du halt einfach ein bisschen mehr Fett auf den Rippen hast. Ne?
Ja. Nimmst du alle eure Supplements?
Nehme ich all meine Supplements? Ja, eigentlich schon. Nicht alle regelmäßig.
Mhm, was nicht?
Also ich nehme zum Beispiel kein extra Zink oder Magnesium. Wir haben das Produkt namens Backup, wir haben ein Produkt namens Backup Pro und da ist Zink und Magnesium drin. Ich sehe da keine Notwendigkeit und das empfehle ich übrigens auch keinem. Wenn du Backup Pro nimmst, dann musst du nicht extra Zink und Magnesium nehmen. Aber es gibt Menschen, die warum auch immer höher gehen möchten. Aromatasehemmer oder wie auch immer, keine Ahnung. Also Menschen haben halt ihre Gründe, deswegen bieten wir das an. Und es gibt ja auch Menschen, die sagen, hey, wir wollen kein Eisen haben oder wie auch immer. Mhm. Für die Menschen, da gibt es ja auch, für die Zielgruppe ergibt es ja auch absolut Sinn, dann halt Zink und Magnesium natürlich separat anzubieten. Aber wenn ich jetzt so überlegen müsste, also ich bin jetzt nicht so der übelst krasseste Reispudding-Konsument. Mhm. Ab und zu esse ich das halt, aber nutze ich jetzt nicht super häufig. In der Diät esse ich öfter das vegane Protein von uns, weil es eine höhere Sättigung hat, aber jetzt gerade im Aufbau seltener.
Was so mit Ashwagandha?
Nehme ich, ja.
Dauerhaft?
Dauerhaft tatsächlich, ja.
Wie viel Milligramm?
650.
Ja. Siehst du ein Problem bei dauerhafter Ashwagandha-Einnahme?
Es gibt ja gewisse Theorien, aber Outcome-Daten haben wir zum einen nicht wirklich, aber die Studien, die meistens zwischen 8 bis 12 Wochen gingen, die haben keine großartigen Nebenwirkungen feststellen können. Und dadurch, dass ich, wie gesagt, irgendwo auch natürlich Blutwerte immer mal wieder genommen habe und den Outcome gesehen habe und auch mich jetzt nicht irgendwie stumpf fühle oder taub fühle oder emotional irgendwie am Ende, würde ich sagen, dass es bei mir auf jeden Fall keinen Nachteil geben sollte. Also ich überlege gerade, also es gibt dazu einfach keine Langzeitdaten, aber es kann ja beides sein. Es kann ja sein, dass fehlende Langzeitdaten heißen ja nicht, dass es automatisch schädlich ist, sondern dass wir es noch nicht ganz wissen. Und das Pendel kann ja in beide Richtungen ausschwenken.
Kann auch sein, dass es positiv ist.
Ja, und rein subjektiv muss ich sagen, schlafe ich dadurch echt besser. Also auch L-Ternin und Co. drin, kann auch sein, dass es daran liegt. Mhm. Ist ja so ein Kombiprodukt bei uns. Und ich bin ein bisschen relaxter generell. Also ich raste jetzt nicht aus, wenn irgendwas passiert, aber es ist weniger. Es ist so, es passiert was Beschissenes und anstatt sich so dolle aufzuregen, anstatt dass man so das Gefühl hat, es fühlt sich richtig gut an, sich jetzt aufzuregen, es gehört sich jetzt, das ist ein bisschen weniger geworden. Ne? Mhm. Und das ist für mich eher positiv.
Was würdest du jetzt zu jemandem sagen, der irgendwie sagt, ja, der nimmt die Supplemente alle nur, weil er sie ja verkauft.
Ja gut, das ist natürlich ein valides Argument, aber wir haben natürlich nicht so das Riesenproduktportfolio. Mhm. Also dann müsste ich ja noch viel mehr Produkte anbieten. Ja, weißt du, das ist ja, ja, also im Vergleich zu anderen Brands sind wir die Firma mit den wenigsten SKUs. Wenig, ja, also wirklich ein Zehntel von anderen Brands. Und klar, ich kann das verstehen, aber ich meine, mehr als die Datenlage präsentieren kann ich ja nicht. Ne? Und ich bin, glaube ich, sehr, sehr rational und wirklich sehr objektiv bei meinen Analysen. Und ich sage auch voll oft, wenn wir Daten zu gewissen Themen nicht haben. Aber ja, das sind die Studien, das ist meine Meinung, so mache ich es. Und du kannst halt machen, was du möchtest. Und ich meine, wenn ich jetzt ein Wasserverkäufer wäre und dir sagen würde, du musst jetzt jeden Tag Wasser trinken, dann kannst du mir das doch auch vorhalten. Dann kannst du mir doch auch sagen, ja, der sagt das doch nur, weil er Wasser verkauft. Ja, aber vielleicht ist er ja überzeugt von seinem Produkt. Diese Realität könnte es doch auch geben, oder? Ja. Natürlich gibt es schwarze Schafe und viele werden wahrscheinlich auch irgendeinen Kack den Leuten andrehen. Vermutlich, ja, wahrscheinlich, logisch. Aber ja, ich glaube, über die letzten Jahre, gerade wenn man mir so ein bisschen länger folgt, weiß man, dass ich immer mit bestem Wissen und Gewissen gehandelt habe. Mhm. Ich habe mit Sicherheit auch Fehler gemacht in meiner Vergangenheit, ja, 100%. Ja, das ist logisch, ne? Aber deswegen haben wir auch so eine starke Community-Bindung. Mhm. Ich glaube, wenn du über Jahre immer und immer wieder das Gefühl hast, Mehrwert zu bekommen, dass du nicht über den Tisch gezogen wirst und generell einfach die Tipps vielleicht anwendest und Erfolge siehst, dann hast du vielleicht einen höheren Trust. Und deswegen, obwohl ich jetzt nicht die allergrößte Reichweite habe, es gibt Creator, die haben viel mehr Reichweite, glaube ich, ist es schwierig, so viele Leute zum Beispiel auf ein Event zu bekommen. Mhm. Weißt du, also ich kenne wenige, die so ein Event wie Evo Classic oder ein Evo Gym oder das halt auch parallel ohne Investoren, wir machen das ja alles alleine. Und das ist ja einfach nur aufgrund dieser Beziehung zu meiner Community entstanden. Oder das ist ja quasi die Foundation, das ist ja der Mutterboden. Ohne das würde es das ja nicht geben.
Aber das ist Fitnessstudio-Paradoxon.
Wie meinst du das?
10 Leute sind angemeldet, aber es kommen nur 2. Das ist 1 Million Abonnenten, bringt nichts, wenn aber nur 200.000 aktiv dabei sind.
Ja, ja, klar. Und das ist bei mir teilweise auch so, dass ganz viele durch die Bücher meinen Content gar nicht mehr konsumieren. Also dadurch, wir sind ja vor einem Jahr ungefähr in den Rewe reingekommen, mehr oder weniger. Und das war auch super früh. Ich meine, 2 Jahre alt, nicht wirklich bekannt jetzt, ne, klar in der Nische schon, aber jetzt nicht deutschlandweit. Und ganz viele von den Managern, also jetzt vielleicht nicht die obersten CEOs, ja, nicht oberstes C-Level, aber ganz viele von denen, die schon was zu sagen haben, kannten meine Videos, haben meine Bücher gekauft damals, wussten, wer ich bin, wussten, was ich mache, und die trainieren gar nicht mehr. Die haben aufgehört, weil Kinder, weil was auch immer, ne? Und die kannten mich und die haben natürlich immer noch eine gewisse Bindung zu mir und vertrauen mir auch, ne? Und so haben wir, auch Sony war ja auch ähnlich. Oh. Und so haben wir halt vermutlich, also habe ich vermutlich deutlich mehr Reichweite, als ich eigentlich auf den Zahlen habe, weil wenn du meine Bücher gelesen hast oder wenn du meine Videos 2-3 Jahre geguckt hast, dann weißt du alles.
Ja, ja.
Dann weißt du, wie das Ganze funktioniert. So, warum musst du dann nochmal ein Video über Kalorienbilanz dir anschauen? Ist halt die Frage. Ja,
die Leute brauchen halt auch so diese Wiederholung am Ende, ne?
Klar.
Aber würdest du sagen, seitdem ihr die Supplement-Brand habt, redest du mehr über Supplemente?
Ich habe halt immer über Supplemente geredet. Das gehörte ja irgendwo dazu. Supplemente, Ernährung, Training. Und auf YouTube muss ich sagen, rede ich gar nicht so viel über Subs. Also ich pitch die natürlich. Hm. Ja, ist ja logisch, wenn wir Rabattaktionen haben oder was auch immer. Aber ich mache auch ganz oft Videos über zum Beispiel Vitamin D3 und pitch unser Produkt ganz kurz oder gar nicht. Solche Videos über Ashwagandha habe ich gar nicht erwähnt, dass wir ein Ashwagandha-Produkt haben, weil ich nicht wollte, dass jemand auf Grundlage von der Werbung dann das Produkt kauft, sondern wenn diese Person wirklich überzeugt ist oder auch der Meinung ist, dass das ein sinnvolles Sub sein kann, dann wird er es schon googeln, dann wird er es wahrscheinlich auch finden und dann wird er es sich auch kaufen. Klar, die Conversion mag ein bisschen niedriger sein, aber ja, ich versuche schon wirklich, obwohl ich davon natürlich finanziell profitiere, so objektiv wie nur möglich zu sein. Und ja, habe auch in der Regel noch kein gutes Argument, jetzt zum Beispiel gegen Süßstoffe gehört, ne? Also, wenn man mir mal richtig gute Daten präsentieren würde, dann bin ich der Letzte, der sagt, komm weg damit. Aber es ist so, wie es ist. So wie der Wasserverkäufer dir sagen würde, ey, Wasser ist wichtig, trink Wasser, sage ich dir halt. In Deutschland musst du vielleicht Vitamin D3 nehmen. Ist wichtig. Ja, ich verkauf's, aber was soll ich tun? Ich verkauf's, weil ich davon überzeugt bin. Das ist, glaube ich, der kleine Unterschied.
Das, absolut, absolut. Könnte es nicht vielleicht auch sein, dass du über das Thema Ashwagandha nicht redest, weil die Datenlage hinter Ashwagandha nicht ganz so klar ist wie die hinter Süßstoff?
Ja, natürlich. Die ist aber bei Ashwagandha sehr positiv. Es gibt zum Beispiel, ich habe letztens ein Video abgedreht über Methylene Blue. Mhm. Und da ist es so, dass die Datenlage in gesunden Menschen kaum vorhanden ist. Wir haben, glaube ich, 4 Studien. Und die sind auch nicht mehr großartig vielversprechend. In einer Studie, in einer einzigen, in einer Studie haben die Forscher zum Beispiel weniger, glaube ich, Blutfluss im Gehirn gemessen oder wie auch immer. Ist ja eigentlich nicht so positiv. In einer Studie haben die dann aber auch herausgefunden, haben sie eine positive Veränderung herausgefunden, und zwar 7% mehr Memory. Mhm. Da denke ich mir, ja gut, es gibt Daten zu Ginseng und Co. Also das ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt nehmen müsste, weil die theoretischen Nebenwirkungen, wenn du keine Blockaden in deinen Mitochondrien hast, die sind halt einfach da, weniger ATP-Produktion, weil, ja, was auch immer, ist zu komplex wahrscheinlich, um das jetzt darauf einzugehen. Ja, aber wenn du einen Elektronenfluss halt, ne, stoppst oder bypasst, dann hast du halt weniger Protonendruck und dadurch zeugst du weniger ATP, und das kann, wenn du gesund bist, dann dazu führen, dass du weniger Leistung im Gym hast. Also
ja, generell. Genau. Zu allem. Ist ja nicht nur Leistung im Gym, ist ja auch mentale, kognitive Energie, Immunsystem, fällt ja alles runter.
Und es gibt ja nicht nur dadurch, dass Methylene Blue natürlich Elektronen einfangen kann und so, hast du vielleicht weniger oxidativen Stress, aber es gibt ja auch reduktiven Stress. Und das heißt, das muss ja in Balance sein, weil das eine ist schlecht, das andere ist auch nicht besonders gut. Das heißt, klar, also wenn du gesunde Mitochondrien hast, ist halt die Frage, bringt dir Methylene Blue so viel? Ich würde sagen, nein, weil die Upsides sind 7% mehr Memory. So, warum sollte man es nehmen? Und bei Ashwa ist es so, dass die Upsides gerade Outcome-bezogen, Benchpress, Lean Mass, die sind schon nice.
Schlaf.
Ja, die sind schon stark. Die will ich gerne haben. Mag sein, dass vielleicht weitere Daten rauskommen, die uns ein bisschen auf den Boden der Tatsachen bringen. Dass die Effekt-Sizes dann nicht so riesengroß sind wie bisher. Mag sein, aber ich nehme auch 10%. Ich nehme auch 5%. Ne? Mhm. Weil die Downsides, also die Nebenwirkungen, die sind bei Ashwa, die sehe ich als niedriger ein als bei Methylene Blue. Und das ist immer ein Abwägen. Ja.
Ich glaube, um das nochmal medizinisch einzuordnen, weil die Fragen waren natürlich jetzt ein bisschen provokant. Ich bin mega der Fan von Ashwagandha. Ja. So, das hat jetzt gar nichts mit eurem Produkt zu tun oder so. Aber klar ist es natürlich so, dass die Effektstärke oft sehr eingeschränkt ist aufgrund dessen, dass es eben nicht 9000 Studien wie zu Kreatinen zum Beispiel gibt. Mhm. Ich glaube, die Nebenwirkungsrate ist aber tatsächlich auch sehr überschaubar. Das ist schon seit 1000 Jahren wird das in der ayurvedischen Medizin benutzt. Ja, okay, gut, jetzt gibt es irgendwie BFR-Risikowarnung. So, ja, okay, aber an Menschen mit Lebererkrankungen, so, okay, gut, dann darfst du halt auch gewisse andere Dinge wieder nicht machen.
Das steht auch gar nicht im Verhältnis. Safe, Ashwagandha wird von 100 Millionen Menschen schätzungsweise auf der Welt, in Deutschland wollte ich gerade sagen, auf der Welt eingenommen.
Ohne Problem.
Und wenn wir 5 Fälle haben.
Ja, das meine ich ja auch.
Und wir wissen, dass gerade in diesen Pflanzenextrakten so häufig so viele Schwermetalle drin sind, dass das nicht häufiger passiert, wundert mich. Mhm. Also die Leute essen da gefühlt Bleikapseln, weil die, ich glaube, es hat mal eine Studie, eine US-amerikanische Studie hat, glaube ich, herausgefunden, dass gewisse Grenzwerte um das 300-fache überschritten wurden. Mhm. Und da denke ich mir so, Alter, die Leute ballern sich diese Kapseln mit so vielen Schwermetallen rein und irgendwie passiert da nichts. Und Leber, ne, es kann auch sehr gut daran liegen. Ich will jetzt nicht sagen, dass daran liegt, aber im Grunde, man muss das in Relation setzen.
Ja. Safe, vor allem ist es ja auch nicht nur Krafttraining ein relevanter Fokus. Das Thema Schilddrüsengesundheit profitiert davon. Ja. Wir haben hormonelle Geschichten, wir haben Cortisolreduzierung zum Teil, die zwar funktionell dann zu einem Testoerhöhungsparameter führen kann am Ende, was vielleicht auch eine mögliche Erklärung für die ganzen Krafteinwirkungen und Kurs, möglich zumindest. Ich habe schon in der Praxis 2-3 Leute gesehen, die so eine Mattigkeit danach verspüren. Ist aber auch total vereinzelt. In den allermeisten Menschen gar keine Nebenwirkungen, nur Vorteile. Ich bin mir allerdings nicht so ganz so sicher, ob man so ein Adaptogen dauerhaft einnehmen sollte. Bin ich mir nicht sicher, gibt aber natürlich auch keine. Bin ich bei Melatonin aber auch nicht.
Ja. So. Da haben wir Studien, die über ein Jahr gehen, über 2. Und da kann man sagen, Veränderungen in der Regel passieren immer auf einem Spektrum. Das heißt, wenn du 2 Jahre lang ein Medikament einnimmst und du hast keine Änderung zum Beispiel der Melatonin, der eigenen Melatoninproduktion, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dann nach 10 Jahren dann doch irgendwie alles am Arsch ist, sehr niedrig. Ne?
Das ist auch gar nicht das, worüber ich mir Gedanken mache, sondern das ist so ein bisschen wie, du klebst ein Pflaster auf ein Problem drauf. Und das ist, also es ist halt sehr absurd, ein Pflaster auf eine Wunde zu kleben, wenn du dir aber jeden Tag bewusst den Ellenbogen an der Wand anhaust. So, da würde ich halt eher über...
Also aber willst du auf dein Smartphone abends verzichten? Willst du das? Das ist ja die erste Frage. Um Melatonin zu pushen, wäre das zum Beispiel eine Option.
Ja,
ich will es absolut leider nicht.
Klar.
Also ich muss sagen, dann mache ich, mir lieber ein Pflaster drauf. Wenn dieser Pflaster dazu führt, dass ich weniger Muskeln aufbaue, weniger Freude verspüre oder nicht so lange lebe, okay, dann versuche ich irgendwie meine Handysucht oder wie auch immer zu reduzieren. Aber für mich hat Melatonin keine Nebenwirkungen. Also ich habe keine Verdauungsprobleme davon, ich schlafe super davon und ich
nutze übrigens auch antioxidative Wirkung.
Ja, es gibt sogar Daten, die aufzeigen konnten, dass Lean Mass bei Frauen dadurch auch gesteigert werden kann, wahrscheinlich, weil sie besser schlafen, nicht weil es irgendwie anabol wirkt. Ja, also ich sehe da jetzt keinen Nachteil, weil es ist halt immer so negativ wird das immer aufgefasst, man geht nicht an das Problem, sondern man nimmt irgendwas, damit das Problem quasi überdeckt wird, aber man löst das Problem nicht. Und oftmals ist es wirklich die bessere Alternative, das Problem zu lösen, aber hier ist das Problem Handykonsum zum Beispiel am Abend. Mhm. Weniger Stress oder wie auch immer. Die Frage, die man sich stellen muss, ist dann, will ich das? Wenn ich sage nein,
absolut,
und die Lösung hat keine Nebenwirkungen und viele können das irgendwie nicht glauben. Die denken immer, es muss doch irgendwie, ne, wie bei Kreatin. Was sind da die Nebenwirkungen? Es gibt keine richtigen Nebenwirkungen beim Kreatin. Und das ist halt die Frage, ob man dann nicht lieber ein Pflaster nimmt und einfach das Leben führt, welches man führen will, anstatt sich auf eine Ideologie zu stützen, ich nutze nie Pflaster. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast vielleicht weniger Lebensqualität und vielleicht weniger antioxidative Wirkung oder wie auch immer. Ne?
Ja. Um nie geht's ja auch nicht.
Ja.
Ne? Aber ich bin total bei dir. Grundsätzlich geht's ja sowieso darum, mit den Menschen überhaupt herauszufinden, was wollen sie verändern und was nicht, weil es bringt auch nichts, Empfehlungen zu geben für was, das ist so, als würdest du jemandem sofort sagen, du musst deinen Job kündigen. Das funktioniert ja auch nicht am Ende des Tages. Und das ist auch was, was viele Leute nicht wollen. Aber ich glaube, dass trotzdem so ein, und das ist gerade bei Social Media so ein Thema, und das haben wir ja gerade eben schon mal anfänglich gehabt, dass dieses Thema, stell dir jetzt vor, ich hätte die Supplement-Firma, nicht du, sondern ich, und ich bin gleichzeitig auch noch Arzt. Das ist ja was, was ganz viele in diesem Social-Media-Kontext sowieso mega kritisch sehen. Und ich bin da auch immer mega krass zwischen den Stühlen, weil auf der einen Seite, finde ich auch, hat es irgendwie was damit zu tun, dass du als Arzt irgendwie so dieses Gut der Gesundheit verteidigst und am Ende des Tages vielleicht auch nicht zwangsläufig am Ende mit den Lösungen Geld verdienen sollst, wobei es natürlich auch Käse ist, weil du verdienst als Arzt in der Praxis ja genauso Geld. Und auf der anderen Seite, und das ist, ich glaube, da hat sich unser Content in den letzten 2 Jahren auch krass verändert, weil früher habe ich über Supplemente geredet, ich rede jetzt auch immer noch über Supplemente und Nährstoffe und Co., nur ich empfehle keine spezifischen Produkte, weil das irgendwie immer so einen faden Beigeschmack hat. Das Problem, und das ist jetzt, hat sich jetzt krass in diesen letzten 1,5, 2 Jahren entwickelt, das war abzusehen, to be fair so, das hilft den Leuten oft aber nicht zu sagen, also ich würde irgendwas zwischen 15 und 45 Milligramm Eisenbisglycinat empfehlen, weil das ist eine super. Und dann kommen die Leute und sagen so, also erstens kann ich Eisenbisglycinat nicht schreiben, ich verstehe das falsch, deswegen kann ich es nicht wirklich googeln. Und am Ende ist es ja dann trotzdem ein Unterschied, ob ich ein Eisenbisglycinat-Präparat nehme, wo 15 Milligramm drin sind und vielleicht gleichzeitig Magnesium oder gleichzeitig eben Vitamin C zum Beispiel. Das heißt, du hilfst den Leuten am Ende trotzdem nicht richtig, weil die Leute dann vielleicht trotzdem was nicht so Optimales nehmen. Und das ist Struggle of my life.
Ja, kann ich voll nachvollziehen. Die Analogie zum Wasserverkäufer. Wenn jemand sagt, Wasser ist cool, dann wird keiner widersprechen. Aber sobald man sagt, Supplemente sind cool, sagt jeder, aber du willst sie verkaufen. Ja, der Wasserverkäufer will dir auch Wasser verkaufen. Wenn er jetzt sagt, das ist gut, dann würdest du es ja auch annehmen. Eigentlich müsste die Bevölkerung einfach von der Basis her mehr über das Thema wissen. Das hatten wir auch am Anfang. Also ich meine, wenn du weißt, dass Korrelation nicht automatisch Kausalität heißt, dass Rattenstudien nicht so gut übertragbar sind, dass eben Mechanismen nicht so entscheidend sind wie Outcomes. Wenn man das alles weiß, dann könnte man gar nicht so stark hinters Licht geführt werden. Das geht gar nicht, weil du ja als Mensch einfach viel mehr Hintergrundwissen hast und die Studien dann auch viel besser einordnen könntest. Du musst sie nicht mal lesen. Du siehst, da oben steht in der Überschrift in Rats. Weißt du, okay, schwierig. Ja, aber das machen ja die wenigsten. Und ich sehe das gar nicht so kritisch, muss ich sagen. Aber ja, das Problem ist halt, dass viele es ausnutzen werden. Mhm. Und viele nutzen es vermutlich auch aus. Und da ist halt die Frage so, netto gesehen, wo entsteht mehr Schaden und wo entsteht mehr Gutes? Ja, ich sehe da kein Problem drin, ehrlich gesagt. Wenn du als Arzt mit bestem Wissen und Gewissen etwas empfehlen kannst, dann bin ich der Meinung, solltest du es tun. Aber ich verstehe auch die andere Seite, die dann sagt, schwierig.
Ja, das ist so ein.
Aber jeder hat doch einen Bias. Ich meine, jeder. Klar, ne? Also, absolut. Nur weil du ein Arzt bist, ich meine, vielleicht sollte man aufhören zu denken, dass Ärzte alles wissen und automatisch immer Recht haben. Das wäre vielleicht für dich nicht so vorteilhaft, ja?
Doch, dann, das wäre mega vorteilhaft.
Ja, genau. Dann könntest du wenigstens dann könntest du halt outshine. Das heißt, man könnte die Spreu vom Weizen trennen und dadurch halt natürlich mehr auf das Gesagte sich konzentrieren und nicht auf, ist er jetzt, weiß ich nicht, ein Professor.
Und man irgendwas. Würde nicht ständig diskutieren, was heißt, der Gynäkologe hat aber ABC gesagt und du bist halt kein Gynäkologe. Ja, trotzdem ist es kein Garant dafür, dass der Gynäkologe recht hat. So.
Absolut, ne?
Ich glaube schon, dass, ich glaube auch, dass es ehrlicherweise viel besser wäre, dass man, das ist so, weißt du, du wirst als Sepp wahrgenommen und als Gründer von Evo und Co., ich werde als Arzt wahrgenommen. Gar nicht als Timo oft richtig. Mhm. Und das ist so, wenn du dich mit Menschen unterhältst, und ich habe das auch in meinem Freundes- und in meinem Kameras, ja, aber du bist doch Arzt. Ja, also als erst bin ich erstmal ein Mensch, so, und wir sind befreundet und Co. Das Arztding, ja, ich bin Arzt, so, aber du bist Mechaniker. Ich sag halt auch nicht in jeder Situation, wie kannst du denn das Brötchen hier gerade im Auto essen, das macht das Auto, du bist ja Mechaniker, um Gottes Willen, so. Ja. Oder, keine Ahnung, Autoliebhaber oder weiß ich nicht was, so, ja. Das ist, glaube ich, diese Arztrolle wird immer noch von Menschen, ob das jetzt Deutschland oder weltweit ist, jetzt mal dahingestellt, auf so eine andere Ebene gehoben. Und die haben immer recht, was halt vollkommener Käse ist. Vor allem, und ich glaube, das merkt man in Social Media mittlerweile auch krass, dadurch, dass du früher gar nicht so von so vielen Menschen auf einmal gehört wurdest als Arzt, haben auch nicht so viele Menschen statistisch einfach gesagt, sicher, dass das stimmt, was der gerade gesagt hat, so. Und ich glaube, das ist einfach was, was mittlerweile voll in so eine negative Affektion irgendwie gezogen wird, dass dieses Supplemente, Nährstoffe, Gesundheit und Arztthema irgendwie einfach irgendwie mittlerweile zusammenhängt. Ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt, ehrlicherweise. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass irgendwie mittlerweile alle Studien zitieren und dieses wissenschaftliche Kontextthema irgendwie größer wird. Aber es ist trotzdem irgendwo was, was am Ende ehrlicherweise was ist, was man dir ja genauso vorwerfen könnte, dass du halt Geld damit verdienen willst. Und es gibt halt super, super viele schwarze Schafe auf dem Markt. Mhm. Einfach viel mehr als weiße Schafe. So, ja. Und ich glaube, das ist einfach was, wir haben ganz am Anfang darüber geredet, bevor die Kamera an war, dass es ein super krass emotionalisiertes Thema ist.
Ja.
Fitness, Gesundheit, Ernährung, es ist super emotionalisiert. Und ich glaube, wir sind jetzt so bei 2:05 schon ungefähr.
Oh wow.
Ja, er ging tatsächlich ziemlich schnell. Ich glaube, alleine aufgrund der Tatsache, wir sind beide in Köln. Wenn die Leute mehr sehen wollen, dann sollen die Leute das gerne einfach mal in die Kommentare schreiben.
Gerne.
Das kriegen wir ja auf jeden Fall hin. Ich glaube, ich habe vor 2-3 Jahren immer so eine gleiche Abschlussfrage gestellt. Vielleicht machen wir das heute mal ein bisschen anders. Weil du bist jemand, du hast super viel, egal ob das jetzt E-Books sind, du hast super viel YouTube-Content bei Instagram, Evo Sports Fuel, jetzt auch noch eine Klamottenbrand, über die wir gar nicht geredet haben, ein eigenes Studio. Wenn das jetzt alles weg wäre und keiner am Ende des Tages wüsste, wer BroZap, wer Sepp eigentlich ist, und du hättest 60 Sekunden Zeit, keiner kennt deine E-Books, keiner kennt ihn, du hast nur 60 Sekunden Zeit, den Leuten einen wirklichen Mehrwert zu stiften. Was wären die Tipps, die du den Leuten in 60 Sekunden geben würdest?
Tatsächlich, das haben wir heute ja mehr oder weniger besprochen. Also das Verständnis darüber, dass Mechanismen schön sind, wichtig sind und auch absolut ihre Daseinsberechtigung haben, so verstehen wir Dinge. Aber dass man, wenn man sich auf wirklich Wissenschaft stützen möchte, sich immer die Outcomes anschauen sollte. Und das macht das Leben so viel einfacher. Und das ist eine kleine Sache, die aber quasi mit Hilfe von ChatGPT oder was auch immer sehr leicht umzusetzen ist. Also das nächste Mal, wenn irgendwer irgendeine Studie einblendet, kannst du den Text kopieren, ChatGPT rein und dann fragen, ist das ein Outcome, der gemessen wurde, oder ist das ein Mechanismus, ein theoretischer Mechanismus? Und wenn du das schon gemacht hast, dann könntest du noch weiter fragen, gibt es denn Studien, die Outcomes zeigen, die dem widersprechen? Und dann könnte man schon, obwohl man gar keine Ahnung hat, schon mal einordnen, mit welcher Qualität an Evidenz hier argumentiert wird. Ich meine, wenn ich mechanistische Daten nutze, dann sage ich das halt auch immer. Ne? Ich sage, das ist ein Ratten oder das ist eine In-vitro-Studie oder was auch immer. Und das wiederum hilft, glaube ich, den meisten Leuten, gerade in dem Kontext, gerade wenn man sich für Inhalte interessiert, die science-based sind, hilft das, glaube ich, immens. Weil ich kämpfe gegen Windmühlen an. Das verstehen immer noch so viele Leute nicht, dass das eben mehr oder weniger ein Gamechanger sein kann. Und du kannst natürlich dich mit den Mechanismen befassen und dich weiterbilden und immer schlauer werden. Und irgendwann wirst du an den Punkt ankommen, wo du dann verstehst, okay, es ist doch ein bisschen komplexer und alles hängt irgendwie zusammen und ich kann das sowieso nicht alles einordnen. Und dann gehst du wieder zurück zu den Outcomes. Und wenn man das halt so machen würde, dann wäre das Leben, glaube ich, für viele sehr viel einfacher, sehr viel leichter. Man würde sich nicht so abscammen lassen und die Spreu vom Weizen trennen können, um sich eben die richtigen Tipps zu holen. Ja, aber es ist natürlich super schwierig jetzt in 60 Sekunden den Leuten. Das war eine sehr gemeine Frage, die du da rausgehauen hast. Ne?
Sollte ja auch nicht einfach sein. Und ich glaube, da merkt man einfach an dieser Aussage in diesen 60 Sekunden jetzt, dass es um die Basics geht. Denn ich sag dir, vor 10 Jahren hättest du wahrscheinlich sowas gesagt wie, wenn man den Trizeps über Kopf trainiert, trifft man am ehesten den längsten, den langen Kopf des Trizeps und wahrscheinlich ist Kreuzheben super relevant für die Rückendichte.
Ja.
Ne? Absolut, aber das zeigt einfach, je mehr man weiß, desto mehr am Ende kommt man wieder zu den relevanten Basic-Dingen zurück, weil die den absolut größten Teil des Erfolges im Alltag ausmachen.
Auch Spaß und Co. ist so underrated. Wenn du Spaß hast, dann fällt dir alles viel einfacher. Also wenn du einen Job hast, der dich nicht erfüllt, dann wird dir jede Arbeitsstunde wirklich mehr oder weniger auf den Sack gehen und du hast einfach keinen Bock durchzuziehen. Und ja, im Grunde gibt es ja nur den Schmerz, etwas zu tun und den Schmerz, etwas nicht zu bekommen. Und wenn aber der Schmerz, etwas zu tun, sehr niedrig ist, dann hast du von Haus aus viel Disziplin und gibst Gas und hast Freude sogar dabei. Ich meine, dein Leben ist schöner, aber die Basics sind wirklich absolut entscheidend. Spaß zu haben, die Basics durchzuziehen. Analogie, also wenn wir uns das Training zum Beispiel anschauen, dann wäre das, wenn dir der Push-Pull-Beine-Split aber mehr Spaß macht als der OK-OK, dann mach halt den Push-Pull-Beine-Plan. Also Spaß, Beständigkeit und Co. sind am wichtigsten. Die Basics machen am Ende wirklich den Unterschied aus. Und wenn man das wirklich im Griff hat, unter Kontrolle hat, dann könnte man ins Feintuning gehen. Aber das ist halt das Entscheidende, was du wirklich, wie gut du die Basics machst. Man kann sie ja auch auf verschiedenen Leveln ausführen. Aber das ist super entscheidend, ja. Und Spaß, wie gesagt. Also das gilt eigentlich für jeden Bereich des Lebens. Ganz egal, ob im Geschäft oder beim Laufen. Wenn du keinen Spaß hast zu joggen, dann wirst du es nicht durchziehen. Glaube ich nicht dran, dass man das 10 Jahre lang macht.
Absolut. Ja. Mega, das waren super letzte Worte. Danke, dass du da warst.
Liebend gerne.
Die allermeisten Leute kennen dich, aber ich verlinke natürlich trotzdem unten alles. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Danke und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich nicht in 10 Jahren.
Das machen wir nicht. Vor allem nicht, wenn wir in derselben Stadt sind.
Ja, sind wir komplett weiß beide wahrscheinlich.
Safe. Bis dahin. Ciao.